Sendemast setzen, sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. Weißt du, nur wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch gesagt. Ja, wir sagen
echt so. Dann machen wir so 24 Stunden Podcast.
Weißt du, wie man das nennt? Radiosendung.
Oh, Motherfucker!
Irgendwann war's besser und dann kam schon heute Beauty und Mandy, retten dir den Tag. Sie sind wieder ganz witzig, sarkastisch und wütend. Alles, was du brauchst, denn ich mach. Irgendwann ist mal gut.
Wir haben schon wieder übelst viel gelabert. Ich hab noch übelst viel auf meiner Liste.
Dann
weil ich
hab mich gerade vorbereitet, ja.
Wie immer. Was sind Sie vom Beruf? Zauberkünstler. Zauberkünstler? Ja, ich zersäge Mädchen. Haben Sie auch Geschwister? Ja, zwei Halbschwestern. Hast du nicht kommen sehen,
nee,
ne?
Wirklich nicht.
Den fand ich tatsächlich mal gar nicht so schlecht, aber es ist total schwer, Witze rauszusuchen, die nicht rassistisch sind. Mhm. Sexistisch und irgendjemand diskriminieren.
Ja, das stimmt. Das ist
also,
wirklich schwer.
Die tatsächlich einfach nur so ein bisschen witzig sind. Das ist total schwer, weil irgendein ist immer irgendwas. Irgendwas Diskriminierendes ist immer bei einem.
Ja, Diskriminierung ist voll witzig für Leute, die nicht diskriminiert werden. Das ist der Punkt. Deswegen.
Aber ich habe früher auch viel Blondinenwitze so erzählt.
Ja, na, alle. Und Fritzchen und
Fritzchenwitze, so. Ja. Deine Mutterwitze.
Ja, deine Mutter. Aber deine Mutterwitze finde ich immer noch ziemlich gut.
Ja, ich muss auch sagen, deine Mutterwitze ist, das ist okay, weil das alle Mütter.
Richtig. Das sind so alle Mütter gleich. Und ich meine, manche sind ja auch gar nicht so negativ der Mutter gegenüber, sondern eher so dir gegenüber. Weißt du, also der Person, die du versuchst zu beleidigen mit dem Witz. So.
Also, wenn. Wie war das, deine Mutter haut, oh Gott, was, wirft eine Orange auf den Boden, schreit los, Pikachu?
Den finde ich ziemlich gut.
Der ist sehr gut, ja. Weil der auch diese ganze Zeit der Pokémon-Ära so beleuchtet. So
richtig.
In sich. Okay, deine Mutterwitze waren auf jeden Fall mal ein ganz großes Ding. Ich weiß gar nicht, was bei der Jugend jetzt gerade so aktuell ist.
Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die machen keine Witze mehr.
Nein?
Nee.
Die machen nur TikTok.
TikTok das, das ist doch schon ein Witz an sich.
Das ist ein Witz an sich. Ich hab gestern auch, stell mich gleich mal ein, ich habe auch gerade aufgeschrieben, TikTok, aber ich habe gestern im Profil noch abends mir im Bett angeguckt, von einer TikTokerin, die, nennt man die so?
Ist das ein Wort?
Kann man sich denn so nennen, TikTokerin? Hey, ich bin professionelle TikTokerin.
Bestimmt.
Also und ich meine, ich finde es okay, wenn bei TikTok so Leute so witzige Sachen machen. Mhm. Ne, ist okay, gut, so kreativ, alles okay. Aber die tanzt im Prinzip nur und spricht die Stimmen nach und in all ihren Videos. Mhm. Und die hat auch Management und die hat auf Instagram auch 1, irgendwas Millionen Follower. Mhm. Und wo ich so denke, echt? Also das ist so übelst lame. Alles, ihr ganzer Instagram-Account ist nur sie natürlich. Sie, jedes Foto. Alle TikToks sind gefühlt gleich, wo ich so denke... Why? Also, ne, das ist für mich kein kreativer Prozess oder irgendwas, wo du denkst, na clever, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Super lame, aber die hat ein Management. Wir machen irgendwas falsch.
Ja, auf jeden Fall.
So, aber wir sind zurück.
Ja, schön, schön wieder zurück zu sein.
Schön wieder zurück zu sein, auf jeden Fall. Wir mussten eine kurze Pause machen, weil Leben kommt manchmal auch dazwischen.
Richtig.
Und kennt ihr ja vielleicht auch, dieses Leben. So, ne, ist ja kein Ponyhof, so. Nee. Obwohl das Leben auf dem Ponyhof ist vielleicht auch nicht so einfach.
Ja.
Du musst früh aufstehen, du musst Pferdekot wegmachen.
Stimmt. Ich sag immer, das Leben ist kein Kindergeburtstag.
Aber sind Kindergeburtstage...
Eigentlich auch voll stressig und
anstrengend. Ja, ich wollte gerade sagen, aus welcher Perspektive...
Das heißt, noch schlimmer
ist das. Also, für mich als Elternteil... ich denke mal, falls ich... Nee, ich werde keine Kinder kriegen. Aber nee, ich will auch nicht im Bereich arbeiten, wo ich Kindergeburtstage ausrichte. Egal.
Okay, alles, was du gerade sagen wolltest, macht keinen Sinn mehr.
Macht keinen Sinn. Aber wenn ich mich in die Lage versetze, dass ich ein Elternteil wäre, was zu einem Kindergeburtstag eingeladen wäre, würde ich auf jeden Fall meinen Kaffee mit Alkohol mischen.
Ja,
und dann da rumstehen und andere Eltern judgen und andere Kinder judgen und denken, oh Gott, das ist bestimmt wie wenn du so eine Rudel Wölfe beobachtest.
Ja.
Obwohl Wölfe wahrscheinlich zivilisierter sind als Kinder.
Auf jeden Fall.
So. Ja. Nee, das... Eine Arbeitskollegin von mir hat auch jetzt einen Kindergeburtstag auch in den Winterferien ausgerichtet für ihre Tochter und hat sich dann so überlegt, dass man so Schmuckschatullen bastelt und so, die dann so leuchten. Und ich meine, das ist ganz cool, das hätte ich auch mitgebastelt so, aber ist trotzdem super anstrengend. Da muss man mit den ganzen Eltern reden, wann die Kinder von denen zu dem Geburtstag kommen können, wer wann wen wo abholt. Und wahrscheinlich würde ich mich dann ganz schnell in diesen Strudel des Konkurrenzkampfes reinziehen lassen, dass mein Kindergeburtstag, den ich ausrichte, viel geiler ist.
Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Okay, Leute, jetzt hier haben wir eine riesige Torte, dann kommt dann noch Clown.
Und du bist das Programm und dann ist so, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit für Clown, danach haben wir 15 Minuten Zeit für Kuchen essen.
Ja, doch, so wäre ich, glaube ich, so. Ne? Und dann wird ja am Ende des Kindergeburtstags kriegen die alle so einen Feedback-Fragebogen. Wie die das fanden, ne? Das hast du ja manchmal so auf Flughäfen, wenn du so vom Toilette kommst, so wie zufrieden waren sie mit, es war scheiße irgendwo oder hat jemand hingepinkelt, da kannst du die Smileys drücken auch so.
So, ne? Was würdest du machen?
Ja.
Ich glaube, ich würde so einen Kindergeburtstag machen, der so richtig Sozialarbeiterin-like ist. Und das bedeutet, du machst irgendwas, wo Kinder sich ganz doll mit sich selber beschäftigen müssen, du überhaupt nichts tun musst. Und wenn Kinder kommen und sowas sagen wie, aber die Luisa, die hat mich gehauen, dann sagst du so, oh, na dann geh mal zu Luisa und sag, dass dir das nicht gefallen hat. Erklär das mal untereinander. Weißt du? Weil du willst das ja so, die sollen ja auch lernen, so Konflikte selber
zu lösen. Aber dann lässt du die einfach damit zurück?
Ja. Die sollen das selber klären. So einfach. Weißt du? Weil wenn du dich in alles zu sehr reinhängst, immer so bist, oh nee, Luisa, das war jetzt aber nicht schön. Und du sagst allen die ganze Zeit so, oh komm, jetzt machen wir das und musst dich so viel mit dem beschäftigen. Weißt du, so Sozialverhalten, das muss ich auch entwickeln. Weißt du? Du kannst das alles so stützen mit so Theorien, warum die das jetzt mal alles alleine machen
miteinander
müssen.
Kämpfen.
Und stattdessen sitzt du dich einfach so hin und dann sagst du einfach mal zwischendurch so, nee, Patrick, so jetzt nicht. So, und dann unterhältst du dich wieder mit irgendjemandem, mit dem du dich eigentlich unterhalten willst, so. Und so, und dann guckst du hin, irgendjemand fällt auf die Fresse, fängt an zu heulen, so. Und du so, oh, das tut mir jetzt aber leid, das tut bestimmt weh, so. Aber steh mal wieder auf, Leben geht weiter. So.
Echt? Ist das wirklich so?
Nein, das ist ganz schlecht, Ach aber so. Ich würde es trotzdem genauso machen. So. Du findest immer irgendwelche Theorien, die das unterstützen, dass man das so machen soll, obwohl es totaler Schwachsinn ist.
Ich würde wahrscheinlich so Verhaltenserziehungsmuster reinfallen, wie so Kindererziehung war, bevor die geprägt, also neu geprägt wurde von so Aufklärern, nach dem Motto so Kinder...
Klatscht ihnen eine, wenn sie nicht das machen, was sie sollen.
Ja, also nicht ins Pro-Gewalt, aber mir würde es ganz schwer fallen, muss ich ganz ehrlich sagen, Kinder nicht als kleine Erwachsene zu sehen. So wurden die ja behandelt, ne? Die sind ja kleine Erwachsene. Ich verstehe total, dass es Bullshit ist und auch, ne, voll ergänzt Gewalt und Schlägen, aber ich wäre wirklich scheiße in der Kindererziehung, weil ich sofort denken würde, du manipulatives kleines Miststück. Ja, und würde sofort versuchen, mit denen so Kleinkrieger auszutragen, wo niemand gewinnen kann. Also ich schon, weil ich bin erwachsen.
Weil irgendwann sagst du einfach so, ich bin erwachsen, ich habe recht.
Ja, was ganz viele Erwachsene tatsächlich oft machen.
Genau.
Ich habe da echt, also Hut ab davor, wenn jemand das so gut abstrahieren kann und auch so ruhig bleiben kann und mal denken, ja, ist ja ein Kind und ist normal, testet Grenzen aus und so. Das verstehe ich, in der Theorie verstehe ich das alles. Aber in der Praxis wäre ich ganz schnell bei so Gegenhandlungen dann auch, ne? So, keine Ahnung, Kind haut, schmeißt sich mit Kuchen. Ich wäre die Erste, die das ganze Torte nimmt, das Kind in die Fresse haut. So, ne?
Hatte ich das mal erzählt, irgendwie diese Situation, die ich in der Familienhilfe hatte mit dem kleinen Emil?
Nein.
Die ist ähnlich. Weißt du, da habe ich gerade Sozialarbeiterin, mein erster Job, ja? Familienhilfe. War bei dieser, habe mich gekümmert irgendwie bei so einer Mutter, die so schwer depressiv war irgendwie, nachdem sie ihr Kind gekriegt hat, den Emil. Ne? Und meine Aufgabe lag nun darin, Emil so 5 Tage die Woche von seiner Mutter zu nehmen und mit dem auf den Spielplatz zu gehen. Mit dem irgendwas zu machen, damit die Mutter mal irgendwie 2 Stunden hat, in denen sie mal kurz durchatmen kann und nicht die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, ich bin die schlimmste Mutter auf diesem Planeten.
So. Ja.
Dann gehe ich mit dem und der wollte immer sein Bobbycar, ne? Bobbycar mit dabei.
Ach so, stimmt. Also erzähl mal noch, die Geschichte ist gut, Leute.
Es ist wirklich so, dieses Bobbycar. Ich habe dieses Bobbycar gehasst, weil er wollte das immer mitnehmen. Ich war so, du willst sowieso dann nur irgendwie so 5 Sekunden drauf sitzen und danach muss ich es ziehen irgendwie mit dir drauf, so. Okay, den Kampf habe ich irgendwie lange geführt, irgendwann habe ich es aufgegeben. Und dann sind wir auf diesem Spielplatz, laufen zurück mit dem Bobbycar, so. Ich, kein Bock an dem Tag, einfach dieses scheiß Bobbycar zu ziehen, so. Und er dann so, nee, du sollst ziehen, blablabla. Und ich so, nee, zieh ich jetzt nicht, fährst jetzt selber nach Hause. Und er so, nee. Und ich so, okay, so, du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder du fährst jetzt mit deinem Bobbycar selber, weil ich zieh das jetzt nicht, oder dann musst du halt das Bobbycar hier stehen lassen. So, und dann, weiß ich nicht, nimmst vielleicht ein anderes Kind oder irgendwas, so, aber dann müssen wir das Bobbycar halt hier lassen. So einfach ist das. Ich habe mich total gut gefühlt, weil ich dachte so, haha, jetzt habe ich dich. Und er so, ohne Mist, guckt auf sein Bobbycar, verzieht das Gesicht und ist nur so, okay. Und steigt von dem Bobbycar ab und will es da stehen lassen. Ich so, scheiße, jetzt hast du das richtig verloren. Weil logischerweise kann ich das Bobbycar nicht da stehen lassen. Und ich dachte immer so, oh, Scheiße. So, und dann nehme ich dieses Bobbycar natürlich irgendwie, ziehe das und er guckt mich mit so einem fiesen Grinsen an, wo er wusste so, er hat jetzt gewonnen
ja.
und ich habe verloren. So, das war einfach nur so 0-1.
Ja, aber genau. Und das ist schon mal, wenn Kinder das als begreifend verstehen, dass du eben das Bobbycar nicht da lassen
kannst. Natürlich weiß er das.
Ja.
So, deine Mutter hätte mich umgebracht,
logischerweise. Richtig. Und dann, also, und ich habe gerade vor, wie ihr beide so von dem Bobbycar weggeht und du so guckst, ob es jemand anders
klaut. Ich bin erst so gedacht, okay, wir gehen jetzt, weil ich dachte, er überlegt sich noch. Weil ich bin dann so 5 Meter gelaufen mit ihm und er so nicht einmal zurückgeguckt, nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Ich so, fuck. So, der hat mich abgezogen, der Kleine. Der war übrigens 1,5 Jahre alt, nur mal so am Rande.
Das ist gruselig. Ich finde Kinder auch gruselig. Auch gerade, wenn die dieses manipulative Verhalten entdecken.
Ja.
Das ist also wirklich
kannst irre. Nur verlieren.
Du kannst nur verlieren. Und diese
die spielen das besser als du.
Und diese Nachverhandlung auch immer so, ne? So, man macht einen Deal aus, wir spielen jetzt 2 Spiele und dann sagt man so, wir haben jetzt 2 Spiele gespielt, aber noch eins. Ich so, nein, ne? So, und ich muss die Kinder mal zurückholen. Wir waren an den See mit einer Freundin und die 2 Kinder haben dort so Steine über den See, ne, so geschlittert, geworfen, wie nennt man das? Steinspringen.
Ja, ich weiß, was du meinst, keine Ahnung, was du sagst, im offiziellen Namen.
Also bei mir macht es einmal Puff und dann fällt es aber auch rein, ich bin da echt schlecht dran. Und auf jeden Fall, und dann soll ich die Kinder so zurückholen. Und ich war so, kommt, ja, wir haben, ne, ich habe vor Bescheid gesagt, wir gehen in 10 Minuten, da bin ich hin und gesagt,
komm. Kann ich kurz fragen, was das für Kinder sind eigentlich? Ich kann mich dich gar nicht mit irgendwelchen Kindern vorstellen. Nee, das
sind Kinder von Curly.
Ah,
Der einzige Sohn, also der einzige Kind, das ich meine Nähe zulasse.
Okay, ja.
Und wir waren bei ihrer Familie und ne, und da war quasi noch ein anderes Kind, die ein bisschen älter war als er, ihre Nichte. Und genau, ich habe so gesagt, ja, kein Problem, ich hole die Kinder so. Ne? Nach 10 Minuten bin ich wieder hingesagt, so Leute, wir angekündigt, ja, wir gehen jetzt, wir packen zusammen. Nein, nochmal, 3 Steine. Ich so, okay, 3 Steine.
Du hast schon nachgegeben, schon verloren.
Ja, ja, sag
ich. Schon verloren.
Und dann haben sie 3 Steine geworfen. Ich so, Max, das waren 3 Steine. Da wirft er weiter. Boah, ich so, Alter, ich hab gesagt, raus aus dem Wasser, packt eure Sachen. Ne? So, ich, ne? Das ist dann so, ich werd sofort Militär dann, ne? So, ich kann ja nicht sein, ich lass mich ja nicht verarschen von euch. Ja, und das ist dann so.
Antreten, 10 Liegestütze. Ja,
verpisst euch hier aus dem. Ich wär so eine richtige Ghetto-Mom. So, ne? Das ist, ja. Weiß ich, ja, das wäre so mein. Aber ja. Nee, ist gut, dass Kindererziehung andere Leute machen und nicht ich.
Konsequenz ist das Ding. Weißt du, du hast schon beim ersten Punkt verloren, wo du nochmal nachgegeben hast. Du darfst nie nachgeben. Du sagst, das ist der Deal und dann musst du dich an den Deal halten.
Aber das ist so ein bisschen wie, also ich meine, angenommen, also wenn ich Kind dann wäre und jemand anderes hätte auch gesagt, ja, wir gehen jetzt. Was ist, wenn das Kind einfach weiter Steine wirft?
Fresse, auf die Fresse.
Ich zieh dir jetzt raus, ich mache Polizeigriff, ne?
Das Ding ist, du musst dann so Sachen machen, weißt du, wie was ich falsch gemacht habe. In dem Moment, Kind wirft weiter Steine, du hast gesagt, okay, ich habe gesagt, wir gehen jetzt. Wirft weiter, dann musst du loslaufen. Und wenn du 500 Meter läufst und das Kind fast nicht mehr siehst, du musst es laufen. Weil das Kind wird irgendwann kommen. Wird es auf jeden Fall. Aber du darfst nicht, das hindert dich. Deswegen, du darfst nicht nachgeben. Wenn du sagst, ich gehe jetzt los, entweder du kommst jetzt mit oder du bleibst hier, dann musst du es durchziehen. Du kannst nicht so Androhungen machen und es dann nicht durchziehen. Denn das wissen Kinder. Wenn du es immer wieder machst, dann werden die das immer wieder ausnutzen, weil die wissen, ja, sie sagt immer erstmal so. Und dann kann man aber trotzdem. Du musst, wenn sie sagt, sie geht los und du gehst los, dann ist man vielleicht beim ersten Mal kurz gruselig, weil Kind ist so, fuck, wo ist sie hin? So, wird es schon hinkriegen. Du hast ja nicht wirklich aus den Augen verloren. Weißt du?
Ja, aber wenn ich 500 Meter von einem Kind und um Ecken gelaufen bin, ich weiß
nicht. Du willst schon hinkriegen, willst du Kindererziehung oder willst du keine Kindererziehung?
Das Einzige, was dir hilft, ist ein Halsband mit GPS.
Das so. Kannst du natürlich auch machen. Das ist gut. Weißt du, dann kannst du Kinder auch zurücklassen, wenn du weißt, ich weiß sowieso. Ja. Sie sind auf meiner Apple Watch. Ja.
Und Apple weiß, wo ich bin. Eben. Ganz, ganz gruselig, apropos Apple. Das hat mir mein Mitbewohner Felix gezeigt. Apple hat anscheinend wieder so ein neues User-Update gemacht. So. Mhm. Ja, bist ja auch Apple-Nutzer.
Ja.
Also nicht nur, dass du jetzt deine beiden Nieren an Apple geben musst, wenn du cool, stirbst.
Super. Ich habe einfach bestätigen gedrückt. Ja.
Sondern du kannst quasi auch in deiner Galerie und deiner Fotosuche jetzt zum Beispiel nur den Begriff Katzen eingeben. Mhm. Und dann erkennt die Software alle Fotos, die auf den Katzen ist.
Ah.
Das ist super unheimlich, weil es funktioniert zum Beispiel auch mit meinen richtigen Namen. Du kannst Savannah eingeben und die Chatverläufe, die ne, Felix und ich uns geschrieben haben und die Galerie-Sachen.
In der Galerie suche ich das.
Ja, in dieser Fotosuche da. Ich muss mal Felix nochmal fragen. Aber bei ihm hat es wirklich funktioniert. Savannah eingegeben und es kamen Fotos, wo das Programm so clever war und gesagt, das muss jetzt Savannah sein.
Ich gebe mal ein, Savannah. Ich glaube, ich habe keine Fotos an dir.
Ja, oder was hast du denn noch geschickt? Vielleicht Musik oder Gitarre, Bass oder.
Guck mal, ich gebe mal Gitarre ein.
Bei Felix hat das wirklich funktioniert.
No results. Who knows? Vielleicht habe ich immer nur weirde Fotos auf.
Oder vielleicht hast du auch doch noch nicht zu diesem.
Ich habe das Update gemacht. Kann ich kurz was zu dem Update sagen?
Ja, natürlich.
Warum das scheiße ist, das neue Update? Ich weiß nicht, ob das jetzt anderen Leuten mit iPhone auch so geht. Aber vorher verstehe ich nicht, warum die das gemacht haben. Also ich benutze dieses Mail-Programm, was da drauf ist. Ne? Ja. So. Und da habe ich mich mit meinem GMX-Account so, bin ich drin. Wenn ich Nachrichten löschen will, ja, früher habe ich einfach alle auswählen gedrückt und dann löschen. Jetzt musst du erstmal alle auswählen, dann was du damit machen möchtest, dann löschen, dann musst du nochmal bestätigen, dass du sie wirklich löschen musst. Sprich, es sind jetzt ungefähr 5 Schritte, die du machen musst, um alle gelöschten Nachrichten richtig zu löschen. Und vorher waren es 2. Macht für mich keinen Sinn. Und das ist auch bei Fotos jetzt so. Noch dämlicher bei Fotos, was ich immer gemacht habe, um Speicherplatz zu sparen, weil ich habe scheiß Speicherplatz und nein, ich habe nicht irgendwie dieses blöde Apple Cloud, bla bla bla. Auf jeden Fall, weil ich mehr Platz auf meinem iPad habe, schicke ich oft meine Fotos von meinem iPhone auf mein iPad. Ja. So. Und dann lösche ich die einfach auf meinem iPhone. So. Und irgendwann lösche ich es mal, also hole ich es mal alles runter von meinem iPad. Früher habe ich alle Fotos ausgewählt, habe auf Share gedrückt und dann mit iPad. So. Und dann habe ich so Ende. Und dann konnte ich ja noch löschen einfach alle, die ich gerade ausgewählt habe. Jetzt, wenn ich quasi Ende drücke, sind die alle nicht mehr ausgewählt.
Also,
muss ich alle, die ich gerade ausgewählt habe, mir merken, welche ich gerade ausgewählt habe, die nochmal auswählen, um sie dann extra zu löschen.
Warum?
Weiß ich nicht. Es ist dämlich und es regt mich ganz doll auf. Weil es einfach das Leben viel schwieriger macht als vorher. Weiß ich nicht. Apple, das neue Update ist scheiße.
Vielleicht haben viel zu viele Leute das, weiß ich nicht, aus Versehen ganz viele Sachen gelöscht.
Haben mir auch schon Leute gesagt. Naja, so ist vielleicht sicherer. Wo ich denke, es ist viel umständlicher. Ich habe doch das schon ausgewählt. Da bist du selber dran schuld, wenn du es dann gelöscht hast.
Ja, das stimmt allerdings.
Und dann hast du ja noch nicht richtig gelöscht. Du hast ja nur in den Löschordner verschoben. Kannst du immer noch zurückholen. Voll sinnlos. Naja, egal.
Ich finde es auch immer noch
First World Problems. Ich weiß, aber wirklich.
Ja, aber trotzdem. Man muss sich ja auch mit First World Problems beschäftigen, weil sonst dreht man ja ganz durch. Die heißen nicht AirPods, die heißen iPods, die Kopfhörer, wo ich denke, Leute, wie schafft ihr es nicht, diese Kopfhörer zu verlieren?
Ja, bei mir halten Kopfhörer einfach so in ihr Kopfhörer, halten einfach nicht
bei in mir meinem auch Ohr. Nicht. Und jedes Mal ploppen die
raus. Ja, und ich sehe andere Leute und ich denke nicht so reinhält. Und ich denke so, ich weiß nicht, stimmt was mit unseren Ohren nicht? Haben wir irgendwie komische, wir haben beide, ich habe ja nicht super kleine Ohren, aber auch nicht super große Ohren. Du hast auch relativ kleine Ohren.
Ja, ich finde das kleine Ohren. Ich würde deine Ohren sind in der Ägide klein verbogen.
Ja, ich meine, mein Papa hat auch sehr kleine Ohren. Ich glaube, ich habe die von meinem Papa.
Aber die müssen ja sowieso generell irgendwie universell sein. Die sind ja immer ein.
Aber vielleicht hast du, wenn du zu kleine Ohren hast, dann drückt quasi dein Ohr das immer so raus.
Ich meine, was ja auch komisch ist, weil wenn du zum Beispiel der Oropax holst, es ist ja so ein Stoff, der sich quasi anpasst, was dann auch mehr Sinn macht. Aber diese Abputtdinger nicht. Ja. Und verkaufen ja ganz viele dann diese Hüllen dafür, damit du die irgendwo reinstüpselst wieder. Genau. Und wenn du das aber nicht machst und die in irgendeine Tasche rein, also die verlierst die 100 Pro. Und die sind auch übelst teuer. Also ich möchte um nichts mehr mit meinen Marshall-Kopfhörern tauschen.
Ich wirklich. Auch nicht.
Ich brauche Sound, der mein Ohr umschließt, fest sitzt und ich brauche was ich stöpseln kann, weil der funktioniert immer.
Richtig.
Und nicht mit irgendwelchen Bluetooth-Bumsi-Bumsi-Dingern.
Ja. So. Wobei ich tatsächlich überlegt habe, irgendwie die Marshall-Kopfhörer, auch wenn die überteuert sind, meiner Meinung nach, irgendwie
für
die
Qualität. Sind überteuert.
Aber trotzdem, ich kaufe die auch seit vielen Jahren, habe ich echt überlegt, das nächste Mal, wenn sie mal wieder kaputt gehen, dass ich mir vielleicht tatsächlich die Bluetooth-Version hole von denen, weil dieses Kabel und ich sind nicht immer die besten Freunde. Und außerdem habe ich dieses Kabel auch schon mehrfach verloren, frag nicht wie, so, aber jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen, vielleicht wäre das sinnvoll mit dem Bluetooth-Kopfhörer. Aber dann ist mir mal so was richtig Gruseliges passiert, hatte ich das erzählt, da saß ich in der S-Bahn und hatte mein Handy in der Hand und auf einmal fragt mich mein Handy, ob ich mich irgendwie mit diesen Kopfhörern, also mit Bluetooth-Kopfhörern paaren will. Weil neben mir eine saß, die so Bluetooth-Kopfhörer drauf hatte, wo ich so dachte,
aber es würde theoretisch funktionieren. Ja. Also wenn andere Bluetooth-Geräte Sachen suchen, die auch im Umfeld sind. Also ich finde das auch so unmöglich. Ich meine, mit dem Kabel, klar, ich habe manchmal auch, wenn du keine Tasche hast, wo du dein Handy so gut reintun kannst, ist es halt blöd. Da ist halt zum Beispiel das Handy dann wegzutun und dann die Kopfhörer auf und trotzdem Musik zu hören, cooler. Genau. Das gebe ich dir schon recht.
Und ich meine, die Bluetooth-Marshall-Kopfhörer, die sind halt ein bisschen teurer. Aber vielleicht, ich weiß nicht. Hat irgendjemand diese Kopfhörer und findet die gut? Ich denke mir auch mal so, kann das irgendwie mit dem Signal manchmal scheiße sein? Ich habe sowas noch nie probiert.
Also ich habe das Gefühl, ich habe ein ziemlich gutes, cooles Küchenradio von einer bekannten Marke, die ich natürlich vergessen habe. Und da habe ich das Gefühl, wenn ich das mit Bluetooth verbinde, mein Handy und Spotify darauf höre, dass tatsächlich manchmal die Soundqualität leidet, weil die Bluetooth-Verbindung nicht optimal ist.
Ja, das sagt Lemmy ja auch immer. Ne?
Ja, und dass das ist scheiße.
Nichts nicht.
Also das ist da, weiß ich nicht zumindest so. Ja. Okay, also ihr seht schon, wir haben uns lange nicht, also wir haben viele also tägliche Sachen heute aufzuarbeiten. Nichtsdestotrotz, heute der Titel der Sendung, japanische Pudel. Mhm. Und wie immer hat unsere Grafikerin Kara wunderbare Arbeit geleistet am Cover, weil das sehr gut beschreibt, was tatsächlich aktuell passiert. Wir hoffen, ihr habt noch nicht alle Konservendosen leer gekauft im Supermarkt.
Ich habe gehört, es gibt keine Desinfektionsmittel mehr in Dresden. Das ist krass.
Das ist super insane, wirklich. Und ich habe mich ganz lang gar nicht so richtig mit dem Coronavirus beschäftigt. So, ich habe gestern auch Corona-Bier getrunken.
Weil ich's das habe ich auch gedacht.
Weil ich es witzig fand. Ne? Ja. Und ich habe, also, Freunde hatten mir erzählt, dass tatsächlich auch Corona-Bier, also wirklich...
Leidet drunter. Das dachte ich mir.
Idioten, was? Es ist ein Bier. Es hat doch nichts, es heißt halt so. Das war, und diese Massenpanik immer wieder, egal was passiert, ist halt jedes Mal so krass. Ja, wirklich, ich kann mich erinnern, Schweinegrippe, Vogelgrippe. Dann war diese Sache, ich weiß gar nicht mehr,
wie die... Ebola hast du noch vergessen.
Aber was war das, wo das von diesen Sprossen kam? Und alle dachten, es wären die Gurken gewesen.
Wie hieß denn das?
Das weiß ich nicht. Die Leute haben dann quasi mal rausgekriegt, dass es an den Sprossen lag, wo diese Erkrankung oder dieses Virus, was immer sich verbreitet hat. Und auf jeden Fall war, bevor es Gerücht waren die Gurken. Und dann haben die Leute keine Gurken mehr gekauft. Die Bauern hatten Absatzschwierigkeiten mit Gurken. Und auch meine Mutter hat Gurken gemieden, als wäre das quasi Todesurteil, eine Gurke anzufassen. Und das ist so...
Eine Gurke.
Ja, wirklich. Aber das ist so krass. Das spiegelt das halt so gut wieder, ne? Also das ist so... Und was für Leute da so Panik machen mit Schutzanzügen, Atmen, was eben Desinfektion, wo man denkt, ja, ihr Pisser, es ist gerade Grippezeit. Ihr solltet euch sowieso eure Hände immer waschen. Wenn man Hände sich ordentlich wäscht, sagt einem jeder, das ist okay, das reicht aus. So, ne? Klar, Desinfektion ist noch so quasi so eine Kirche. Aber alles gut. Hände waschen... Ist hier vom Robert-Koch-Institut, das ist auch nochmal bestätigt. Nutzen Sie Desinfektionsmittel nur, wenn Sie sich gerade eben keine Hände waschen können, wenn das gar nicht die Möglichkeit ist. Aber nee, die Leute trinken das wahrscheinlich.
Ja, wirklich. Die baden da drin. Deswegen ist auch alle.
Alle, ja. So, wenn wir nach Hause kommen, so, ich lasse mein Desinfektionsbad ein. Das ist wirklich irre. Und ich habe ganz interessantes Interview gelesen mit, ich glaube, der Oberarzt der Pathologie war das in Tübingen oder so, wo seine Tochter aus Mailand wiedergekommen ist und eben sich infiziert hat mit dem Virus und beide dann auch infiziert waren und in Quarantäne sind. Der war so, uns geht's gut, alles hier ist super. Das sind halt Vorschriften, ne, um vor allem Zeit auch zu gewinnen, um was dagegen zu entwickeln. Aber diese Zahl, ich glaube, 2% der Erkrankten rafft's nur dahin. Rechtsextreme haben mehr dieses Jahr Menschen getötet als das Coronavirus. Es ist super absurd.
Deswegen, wo ist die Nazi-Panik? Ja, so, die wäre angemessen an der Stelle, finde ich.
So. Das ist, nee, aber Leute sind so, Gott, Panik und wir sterben jetzt alle.
Das ist total absurd. Ich habe auch so einen Spruch, also ich habe ja auch hier irgendwie zu Coronavirus, mit dem Virus an sich habe ich mich tatsächlich wenig beschäftigt, weil ich überhaupt diese Panik komplett lächerlich finde. Und ich denke so, es ist, ich weiß, viele Leute hassen mich dafür, wenn ich das sage. Es ist eine Grippe. Eine Grippe ist ein bisschen schlimmere Erkältung. So, Leute, hört auf zu heulen. Ganz im Ernst, so. Ja, 2% irgendwie, was du jetzt gesagt, ne, sterben an dem Coronavirus. Weißt du, wie viele Menschen irgendwie an allen möglichen anderen Grippearten, über 60, die wir übrigens in Deutschland haben, jedes Jahr sterben? Mehr.
Ja, weißt natürlich.
Weißt du? Mehr. Habt ihr auch jedes andere Jahr Angst vor jeder anderen von den 60 Grippen irgendwie, die es gibt in Deutschland? Nein. Aber das Coronavirus, alle irgendwie eskalieren komplett.
Eskalieren,
total. Es ist lächerlich.
Total.
Es ist komplett lächerlich. What's spreading faster than Coronavirus? Racism against Asian people. So ist es nämlich einfach. Und das geht nicht. Ich sehe das in Berlin. Also ich weiß nicht, wie es hier ist, aber es gibt sehr viele asiatische Menschen in Berlin. Wirklich, ich sitze in der S-Bahn. Ein asiatisch aussehender Mensch. Ist ja auch egal, weißt du? Ist ja auch egal, ob es China ist oder Japan ist oder irgendwas anderes. Thailand, Sonoral, ist alles gleich. Ne? Steigt ein, so, Menschen setzen sich weg.
Krass.
Weißt du, wenn du, ich habe das auch gelesen irgendwie, ich habe mich mehr damit beschäftigt irgendwie, wie es für asiatische Menschen ist, weil die wirklich sagen, die haben schon Angst, wenn sie irgendwo stehen, da sind andere Menschen zu husten.
Ja.
So, das ist absurd. Es gibt irgendwie auch diese Kampagne irgendwie, die jetzt irgendwie so eine, ich bin kein, Hashtag, ich bin kein Virus und so irgendwie, die von jemandem irgendwie auch, ich glaube, von einem Chinesen, der in Deutschland lebt, irgendwie gestartet wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es ist halt einfach, das ist unnormal. Leute eskalieren. Es wurde in Berlin an der Beusselstraße, S-Bahn-Station, wurde eine Chinesin zusammengeschlagen von zwei Frauen. Die haben die fast ins Koma geprügelt.
Weil die Angst hatte, dass sie infiziert.
Wir wissen es nicht, ne? Weil es war so, ja, das weiß man jetzt nicht, warum die das gemacht haben. So. Aber ja, so ein Zufall.
Ja, es wäre natürlich auch noch nachher absurder, jemanden zusammenzuschlagen, wenn man Angst hat, man infiziert sich.
Ja, weil eben. Ist man ja, das ist ja noch bescheuerter, natürlich. Also, aber das Ding ist, da kamen halt zwei Männer irgendwie zur Hilfe, die hätten die Frau fast tot geprügelt. Ne? Das sind die Auswirkungen, das sind die realen Auswirkungen von Coronavirus. Neben dem irgendwie, dass alle Leute sind so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann mich anstecken. Und weißt du, ich habe eine Theorie, die auch vielleicht irgendwie für manche Menschen ein bisschen böse klingt, aber ne, haben wir irgendwie Situationen wie in Hanau, haben wir andere Situationen irgendwie von schlimmen Dingen, die auf dieser Welt passieren und scheinbar nicht so bedrohlich sind wie Coronavirus. So, Coronavirus ist ein Riesending in Deutschland und in anderen westlichen Kulturen, weil das halt eine der wenigen realen Gefahren ist. Weißt du? Nicht, dass du vielleicht irgendwie einfach niedergeschossen wirst, weil du in einer Shisha-Bar sitzt. Nicht, dass du irgendwie alles Mögliche kann irgendwie anderen Menschen, die irgendwie von Diskriminierung betroffen sind, passieren. Aber weiße Menschen haben jetzt nicht so viel Angst zu befürchten vor anderen Dingen. Aber Coronavirus oder jede andere Form von Virus macht keinen Unterschied von Hautfarbe, wie viel Geld du hast oder irgendwas. Das macht keinen Unterschied. Das ist ein Virus. So. Und das betrifft alle. Und ich glaube, deswegen haben einfach Menschen auch so eine große Angst. Deswegen ist es gerade in westlichen Kulturen so ein Riesending, wo ich so denke, sorry, ich habe andere Probleme in meinem Leben, die mich mehr bedrohen als Coronavirus. Wenn man die nicht hat, ja, dann kann man auch gern in Panik geraten.
Also erstmal, glaube ich, auch Leute geraten gerne in Panik.
Ja, das ja? außerdem, ja.
Weil du hast, also das ist sowas, was so up-to-date ist, es ist sowas, was auch eint. Es ist auch sowas, worüber ich nicht diskutieren muss mit jemandem. Also ne, wenn ich jetzt über Rechtsextremismus, Linksextremismus, was immer diskutiere, ist es ja schon, ne, weiß ich nicht, verschiedene Standpunkte, einzig, was weiß ich nicht, aber wenn es um sowas wie das Coronavirus geht, kann man ja alle sagen, es ist schlecht. Ne, niemand sagt ja pro Corona, rettet das Virus. Weißt du, was ich meine?
Können wir das machen?
Wir sagen das pro Corona.
Pro Corona.
Pro Corona. Ne, und somit ist das quasi der geringste gemeinsame Nenner, der in das einer stimmt, Gesellschaft ja. existiert und das Angst verbindet, egal wie absurd diese Angst ist.
Ja.
Und ich stimme dir da auch zu, sowohl die reale, also die Grippe, die jedes Jahr kommt, ist wesentlich schlimmer und auch Risikogruppen sollen sich natürlich auch eigentlich impfen lassen. Oder ne? Wie auch immer, und so eine richtige Grippe ist auch scheiße auf jeden Fall für das Immunsystem. Aber die Leute fahren mit 300 auf der Autobahn, stopfen sich mit Fastfood-Scheiße zu, bewegen sich, keine Ahnung.
Trinken, rauchen, ja, alles.
Ja, die ganze Zeit. Und dann ist irgendwie so, hallo, Zigaretten sind quasi das Coronavirus in Packung. Also klingt so blöd, aber ne, so viele solche Sachen, die deine Gesundheit beeinträchtigen. Genau. Und da sind die Leute nicht so, naja, oh, sollte man mal nicht machen. Die Leute rauchen diese E-Zigaretten, diesen Zeug, wo man nicht weiß, was richtig drin ist.
Man hat keine Ahnung über Langzeitfolgen, so Leute haben damit kein Problem.
Nee,
aber ein Virus, irgendwie 2% Sterblichkeit, wo ich denke, alle möglichen anderen Sachen, die wir hier täglich machen, haben eine höhere Sterberate.
Ja.
Also in Berlin über die Straße gehen als Fußgänger zum Beispiel.
Absolut. Risiko. Absolut. Aber diese, ne, und das ist wieder das Gefühl, und ich habe auch einen Bericht gesehen im Spiegel, oder vom Spiegel, wo ein Reporter vor Ort war und auch mit Leuten gesprochen hat, die in diese Quarantänezone in Italien sitzen. Und der hat gemeint, der eine hat betroffen, hat es ganz gut erklärt, der hat gesagt, man geht in den Supermarkt, möchte eigentlich nur was kaufen und dann sieht man, wie Leute Hamsterkäufe machen. Ne? Also wie Leute da 20 Packungen
Nudeln.
Ja, und dann hat er gesagt, und dann bekommt man das Gefühl, verdammt, sollte ich das auch machen?
Ja.
Und das ist dieses Ansteckende auch daran. Ne? Also und ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst ich muss mich auch total immer wieder rationalisieren und aufstehen und sagen, hey, alles ist cool, ja, es gibt dann auch noch Essen und ne, und dass diese Leute auch mit diesen, klar, ist es okay zu sagen, hier für 10 Tage soll man das und das zu Hause haben, aber ne, die Leute fassen das immer gleich als Aufforderung auf, ne, okay, ich muss mich jetzt zu Hause preppen und so eben, also ich weiß nicht, ich glaube auch, es gab wesentlich schlimmere Dinge auch schon in der Vergangenheit.
Auf jeden Fall.
Und es ist nicht die Pest.
Nee.
So, ne, der schwarze Tod, der wirklich hunderttausende Millionen niedergerafft hat. Und ich weiß es nicht. Und wir sind schon in einer guten Position, jetzt auch medizinisch gesehen, dass man sagen kann, man kriegt sowas also unter Kontrolle wieder. Ja, aber Leute, wir als Menschheit, wir wollen reisen, wir wollen überall hin und diese, also absolute was sogar mit diesem Corona-Rassismus, nenne ich jetzt mal, woher will ich denn auch wissen, dass derjenige, der mit mir in dieser Bahn ist, oder diejenige, keine Ahnung, vielleicht niemals in ihrem Leben, ne, in dem Land war, wo ich den zuordne.
Das ist ja keine Ahnung.
Null, gar nicht. Und das ist, also das hat, ist tatsächlich diese Begriffe auch mit denen, eine Arbeitskollegin von mir, die war auch wieder auf Arbeit, wir sind Krankenschein abgegeben, die war länger krank und andere hat auch zu gesagt, oh, bleib weg, du bist krank, du bist krank. Und die war krank, weil die gerade ihr zweites Kind erwartet und die hat Schwangerschaftssymptome gehabt, ne, also so negative, schlecht und so weiter und bla. Und dann hat die auch gesagt, Nee, der ist ja genötigt gewesen zu sagen, nein, ich bin schwanger.
Oh,
ja?
Und, oh mein Gott.
Und das ist wirklich diese, ne?
Also, lieber eine Asiatin oder was?
Nee, einfach Deutsche. Okay. Ja, aber wenn diese Angst, die da geschürt wird irgendwie, das ist so krass. Und man denkt immer, ja, wir sind zivilisiert, wir sind nicht zivilisiert. Und es fehlt immer so ein Anstoß mit so einem Fingerschnips und dann geht die ganze Bach runter.
Komplette Katastrophe.
Komplett vorbei. Die Leute packen schon bestimmt hier so Zelte, um irgendwie zu fliehen.
Genau.
In die Wälder.
Die Wälder.
Aber Fun Fact gibt es auch in Brandenburg nicht mehr so richtig. Und da muss man sich das mit Wölfen teilen. Ich war ja gestern in Cottbus.
Oh, okay.
Ne?
Da gibt es doch kein Coronavirus.
Da gibt es doch kein. Nee, da gibt es doch keine.
Weil sind alle in Cottbus.
Ja, weil sind alle in Cottbus. Cottbus ist das Land of Freedom. Ja, Land of Hope.
Genau.
Und genau, ich musste mich ja auch. Also ein Grund ist ja, warum wir mit diesem Podcast ein bisschen hinterhergehangen haben, mein Vorabitur so. Mhm. Und was jetzt natürlich noch total toll dazu kam, ist meine Verletzung. Ich habe die Bänder schlimm verletzt beim Sport und musste tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, wurde ich quasi mit einem Krankenwagen da abgeholt, auf eine Bahre gelegt, ne, durch ein Sportevent und habe dann so richtig Schiene ranbekommen und ins Krankenhaus transportiert. Die Rettungssanitäter waren sehr nett und lag dann dort und das war, ja, kein Wort geröntgt und bla bla bla, Bänder, irgendwas. Genau, und seitdem laufe ich auf Krücken. Und erstmal noch, das Leben auf Krücken ist scheiße. Es ist wirklich, es ist total beschissen. Mir tun alle Menschen jetzt, also immer schon, was heißt Leid oder wie auch immer, Leben Rollstuhl ist sehr hart, Leben mit Krücken ist außer. Also ne, man kann das erst wirklich verstehen, wenn man selber nicht mehr wirklich flexibel ist ne? Und selber nicht mehr wirklich agil ist. Und ich hasse die Krücken, die Krücken massiv. Und ich habe jetzt für mich herausgefunden, ich wohne ja sehr weit oben, wer mich nicht persönlich kennt, ich wohne ganz oben, das super ist natürlich mit Krücken. Und wenn ich das Licht anmache und starte im Dunkeln die Treppen hochzulaufen, schaffe ich das nicht. Ich habe noch 12 Treppenstufen vor mir, dann geht das Licht aus. Und ich bin in einer sehr ungünstigen Situation. Ne? Also es sind alles, man kann sich nicht mal ein Getränk machen und das von A nach B tragen, weil man ja seine Hände für die Krücken braucht. Und gerade aktuell ist, ich wusste nicht, wie sehr mein Fuß einschwellen kann. Das denke ich immer, wenn ich 150 Kilo wiegen würde, würde ich so, also ne, wenn meine Zehen so aussehen, so, ne? Die quasi kämpfen um Platz miteinander, das ist halt irre. Auf jeden Fall habe ich mich aber trotzdem mit dieser Verletzung nach Cottbus geschleift. Ich wollte einfach Cottbus mal angucken.
Einfach so? Okay.
Nein, das hat natürlich einen Sinn, warum ich nach Cottbus gefahren bin, mit dem Zug. Und zwar waren wir dort zu einer Vorlesung von Lydia Benecke, oder Benecke, die spricht, glaube ich, das eh länger, über Psychopathinnen. So. Und über Ewigkeiten gekauft, und zwar halt in Cottbus und so. Und ich dachte wirklich, Cottbus wäre mehr los.
Wie bist du darauf gekommen, dass in Cottbus mehr los wäre?
Das ist ja so ein Name, der oft so fällt, wenn man
wenn man über Käfer, in denen nichts los ist, redet.
Wenn man über Städte in Deutschland redet. Cottbus.
Cottbus fällt fast immer.
Berlin. Na, welche welche fünf Städte fallen dir denn spontan ein, wenn du an Deutschland denkst?
Nicht Cottbus auf jeden Fall.
Wieder Hamburg, Berlin. Gut, Dresden, weil ich da lebe. Leipzig, Erfurt, okay, ja. Aber gut, das sind...
Cottbus ist dir quasi als erstes eingefallen.
Als erstes. Ich kenne auch ganz viele Städte tatsächlich im Westen, muss ich sagen.
Wiesbaden. Köln.
Oberhausen.
Frankfurt. Offenbach. Karlsruhe.
Wo ist Oldenburg?
Bestimmt auch im Westen.
Alles ist im Westen.
Koblenz.
Auf jeden Fall waren wir in Cottbus an dem Bahnhof und da war wirklich nichts los. Hat mich an den Zwickauer Bahnhof erinnert. Also Zwickauer Bahnhof jetzt nicht wieder aufmachen.
Zwickau. Ist Zwickau nicht sogar größer als Cottbus?
Naja, vielleicht, weil Zwickau so einfach alles eingemeindet hat, was man irgendwie greifen kann. Zwickau ist wie so eine Krake. Die hat versucht, so alle Gemeinden und Pseudo-Ortschaften damit einzumeinen.
Hier wohnen 3 Leute, ihr seid mit dabei.
Ja, genau. Und dann, juhu, wir sind eine Stadt, Leute. Ne? Und Cottbus auf jeden Fall stand aber auch, würde ich damit sagen, die Autos am Bahnhof, um Leute abzuholen. Ne? Also quasi, weil nichts mehr fährt. So, ne? Und wir waren dann quasi so diesem Vortrag und was auch trotzdem wirklich sehr anstrengend war von meinem Bein, weil dieses Hochlegen ist kein Witz, man sollte das wirklich machen. Alles lief rein, es wurde immer dicker und bäh. Und naja, auf jeden Fall war das aber ein sehr interessanter Vortrag.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Warum ist dieser Vortrag in Cottbus?
Ja, weil die Lieder Bendige so eine Lesetour halt macht.
Und es gab keinen Ort, der näher gewesen wäre als Cottbus?
Naja, die Ironie des Schicksals, ich habe das Bloody zum Geburtstag geschenkt, ja. Erst im Dezember. Und deswegen dachte ich, okay, cool, Cottbus ist nicht so weit weg. Mhm. Und dann im Februar ist dieser Termin. Und jetzt ist natürlich der Todtermin für Dezember hier in der Schauburg draußen. Ah. Ja, natürlich, ja, wäre besser gewesen, aber gut, das konnte ja keine Ahnung. Also aber deswegen, weil, ne, wir waren auch schon mal zu einer Lesung von ihr über Psychologie des Bösen. Mhm. Also, doch, die Psychologie des Bösen, egal wo es um die Psychopathie an sich ging. Und gestern ging es mehr um Frauen. Oder was Frauen, die quasi Psychopathie als Diagnose ist, kann man nicht so richtig sagen, weil das ist tatsächlich nicht eingetragen in ICD-Schlüssel. Also Psychopathie ist eine Checkliste, gibt's, die quasi vor allem bewertet wird dafür, ob Straftäter oder Straftäterinnen wieder rückfällig werden. Mhm. So. Ja. Und was eingetragen ist in ECD-Schlüssel sind aber Persönlichkeitsstörungen, die oftmals zu einer Psychopathie führen können.
Ja.
Und das war schon ultra interessant, weil, ne, weil, wie soll ich das sagen, ja auch darum ging, wie inwiefern unterscheiden sich denn Frauen darum. Und wie bei so vielen, vielen Dingen in der Gesellschaft sind Frauen als Straftäterinnen nicht so präsent.
Mhm, ja.
Ne? So, tatsächlich, warum? Bei Missbrauch, die also wenn Frauen sexuellen Missbrauch ausüben, der ja nicht oft, also das ganze Jahr angezeigt wird tatsächlich. Ja. Und auch, was sie gestern noch durch hervorgehoben hat, Frauen haben Forschung ergeben, neigen tatsächlich mehr dazu, wirklich passiv, also indirekt aggressiv zu sein und vor allem psychologische Gewalt natürlich auszuüben, ne? Und nicht physische Gewalt.
Ja.
So, und Psychopathinnen versuchen, ihr Umfeld natürlich zu manipulieren, vor allem die nahestehendsten Angehörigen, und verursachen wirklich schwerst emotionalen Schaden. So. Ja, die handeln dann auch, natürlich, dass manchmal Leute Sachen, also, oder jemand umbringen, aber das ist jetzt ganz grob gesagt erstmal so, ne? Und das fand ich auch super interessant. Und das, und dann hat sie von mehreren Fällen auch erzählt, was natürlich Frauen oft machen, also die Psychopathinnen sind natürlich auch ihre Kinder zu manipulieren, weil die natürlich das Greifbarste und Nächste sind.
Ja,
ne?
Ja.
Und aber auch ganz bewusst. Und dann hat die eine Geschichte erzählt, die ist, arbeitet ja quasi auch wirklich in der Betreuung, ne? Von auch Straftätern und Gefängnis etc. Und von einem Mann, der meinte, seine Mutter hat ihn quasi auch extrem manipuliert. Die hat ihren Lebenspartner, hat sich von dem getrennt, und dann war sie, der Junge war in der Grundschule, und sie war zu ihm so, okay, jetzt mein Mann weg, jetzt bist du ja der Mann im Haus, und hat ihn quasi in vollkommen falsche Rolle reingedrängt, ne?
Ja.
Der musste sich auch zu ihr ins Bett legen auch, und so, ne?
Ja.
Und durfte keine Freunde mehr haben, musste immer bei ihr sein, sie war so die arme Mutter, und ich bin auch jetzt alleine und so, bla. Dann hat sie einen neuen Typ gehabt, dann war er wieder weg und hat sie weggeschoben, war so, nee, ach, geh mir nicht mehr auf den Sack, dann hat er wieder neue Freunde gefunden, und dann hat der Typ sie wieder verlassen. Und dann war sie wieder mit der junge oder junger Mann jetzt schon im so Pubertätsjugendalter, und dann hat sie wieder so angefangen zu binden, ne? Und dann hat er das gemerkt und war so, okay, er hat selber gesagt, der einzige Weg aus ihren Fingern rauszukommen war, eine Ausbildung anzufangen, die ganz weit weg ist.
Ja.
Und jetzt war sie geflohen, und sie hatte noch eine Tochter gehabt, die auch in dem Alter war, wo man so eine Ausbildung anfängt. Und dann hat sie, als die Tochter nach der Schule nach Hause kam, hat die Tochter sie blutüberströmt aufgefunden.
Oh,
und man
Gott.
Konnte aber quasi von der Wohnung den Schulweg sehen, man konnte einsehen, ne? Die Straße, jemand langläuft.
Oh.
Und diese Frau hat sich mit der linken Hand, obwohl sie Rechtshänderin ist, die rechte Arm aufgeschlitzt.
Oh,
was ja intuitiv komisch ist.
Ja,
so.
Absolut.
Und die Tochter kam rein, und die Mutter hat zu ihr gesagt, sieh, wozu ihr mich getrieben habt.
Oh,
so. Ne? Und der Notarzt hat ja rechtzeitig gesagt, hätte niemand diese Frau gefunden, wäre sie verblutet. Aber das war manipulativ, natürlich, ja, so geplant, sie ist blinder. Diese Tochter hat sich aber so schlimm schuldig gefühlt und war natürlich so emotional da mitgenommen, dass sie tatsächlich diese Mutter bis ins hohe Alter gepflegt hat. Und das ist, diese Spirale und das so zu sehen, fand ich auch unwahrscheinlich krass und interessant. Und wie sich das auswirkt. Und ganz viele von diesen Psychopathinnen haben in ihrer Strafakte tatsächlich Betrugshandlungen. Also das ist quasi was immer so gut wie aber auch immer auftaucht. Und hat aber gesagt, es ist aber ganz schwierig, das oft zu erkennen, weil ganz oft dadurch, dass sie in nahen Umfeld arbeiten, ne, Freunde ausnutzen, oft hilflos wirken, du musst mir helfen und Kredit geben und das machen, ne, also wirklich so manipulative Art arbeiten, zeigen die wenig Leute an.
Ja, na klar.
Ne? So, weil man ja oft so ist, okay, scheiße, ich bin jetzt auflich, aber ich kapp die Beziehung und zeige jetzt in meinem persönlichen Verhältnis dann sich nicht noch an. Und das macht die so gefährlich, weil quasi gar nicht da offen ist, wie jemand zum Beispiel, der Psychopath ist oder eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat und zum Beispiel oft auch Straftaten ausübt. Ne? So, wo du ganz wildes Feld hast an unterschiedlichen Sachen.
Crazy shit.
Ja,
das ist interessant.
Das ist super interessant. Und als letztes, was ich noch unbedingt erzähle, erzählen möchte, ist quasi, dass es in dir, es gibt so Clusterfelder heißen die und so vier Identitätsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, die ganz schlecht sind, wenn die zusammenwirken und wenn die ausgeprägt sind, ist die quasi die Gefahr, ne, dass man ganz viel Haken in diese Psychopathinnenliste setzen kann, groß. Und zwar ist es zum einen die Borderline-Störung, zum anderen die dissoziale oder antisoziale Störung, Narzissmus und also die histrionische Störung.
Was ist das?
Histroniker. Warte, ich guck schon mal ganz kurz, was falsch erzählt, weil das ist ultra interessant. Das habe ich, diese Störung ist tatsächlich, wie soll ich das sagen, nicht so bekannt. Ich gucke nur ganz kurz nach. Genau. Genau, histrionische Persönlichkeitsstörung und werden auch Histrioniker genannt. Ne? Genau, richtig, also histrionische Persönlichkeitsstörung. Und zwar haben das viele Leute, die im Rampenlicht zum Beispiel auch stehen. Natürlich durch die Ausprägung, aber das heißt quasi Aufmerksamkeit, Mittelpunkt. Die Leute können sich ertragen, wenn sie nicht im Mittelpunkt stehen. Ja, das sind auch Menschen, die sich wie so ein Chamäleon sind, also die ganz starke Gegenüber auch imitieren, weil sie gemocht werden möchten, weil sie quasi Zuspruch wollen. Und die hat das einen ganz guten Fallbeispiel gemacht. Die hat gesagt, also erstmal kann man die Handlungen irgendwann von Histroniker nicht so richtig nachvollziehen. Ne? Punkt A, du wärst jetzt stark histronisch so, ne? Und hast dich von Typ gedrängt, hast einen neuen Typ, hast nichts von Veganismus gehalten, nie. Der neue Typ ist aber Veganer. So, und dann sagst du, hey, boom, ich esse so noch Fallobst, ne? Von heute auf morgen. So, komplett anders, was du nie als vorher suggeriert hast. So, ne? Und dann trennst du dich wieder von dem und lernst jemanden kennen, der liebt Steaks. Und dann sagst du...
isst du auf einmal wieder Steaks und bist so Fleisch.
Genau, richtig. Fleisch. Ne? So, und die dann quasi auch diese Liebe und Anerkennung auch wollen. Und ganz oft der Trennungsgrund von Histrionikern oder histronischen Persönlichkeiten ist tatsächlich, die wollen immer Bestätigung, permanent. Und immer sagen die anderen Leute, die Partner und Partnerin, ich kann das nicht die ganze Zeit geben. Ja. Ne? In dem Maß, wie du das verlangst. Und dann fand ich das noch sehr interessant, die spiegeln Persönlichkeiten wieder, oder Emotionen, besser gesagt Emotionen, die sie eigentlich gar nicht so tief empfinden, weil sie wissen, was es bei dem anderen auslöst.
Ja.
Beispiel X, so, du hast dich getrennt von jemandem, du heulst unwahrscheinlich, sagst, Juli, du musst jetzt zu mir kommen. Ich so, Gott, ich arbeite, ich wohne in Dresden. So, nein, du musst, ganz schlimm. Ich komme her, tröste dich. Ich versuche alles, ich backe deine Lieblingspancakes für dich. Ja, so, aber es hilft nicht. Du hörst nicht auf, du hörst nicht auf, du hörst nicht auf. So, ich weiß schon, was mache ich jetzt mit Wendy? Ach, du Scheiße hier. Und dann kriegst du eine Nachricht per WhatsApp und sagst zu mir, ach, guck mal hier, Manfred, mit dem treffe ich mich morgen. Und bist wie ausgewechselt. Und das heißt quasi, du hast mir ein Gefühl verkauft, was du aber eigentlich gar nicht tief im Inneren so empfunden hast. Ja. Und das ist auch eine Zeichnung von diesen Histrionikern. Und das ist ultra interessant. Ich bestelle mir jetzt auch ein Buch über diese Persönlichkeitsstörung, weil ich die sehr wahnsinnig interessant finde.
Ich werde mir YouTube-Videos zu dem Thema
angucken. Von Rainer Sachse. Und er hat wo auch ein gutes Buch über Narzissmus geschrieben, ein gutes Buch über diese Persönlichkeitsstörung. Und das ist auch wirklich, natürlich, wenn du im Rampenlicht stehen willst, ne? So Lady Gaga-Stil, sag ich mal so, ne? Und auch so mit den Kostümen und das alles so inszenierst, kann das natürlich auch sehr hilfreich sein, ne? So, wenn du einen Teil dieser Störung hast. Aber jetzt kommt's. Wenn das natürlich mit einer anderen Störung zusammenkommt, ist das manchmal nicht so gut. Wie zum Beispiel Narzissmus auch. Ja. Ne? So, oder eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Ja. Aber dir ist ein Beispiel gemacht, wenn Narzissmus und quasi in diese histrionische Persönlichkeitsstörung aufeinander kommen, sind das oft Frauen, die ihre Kinder umbringen. Warum? Weil die durch den Tod des Kindes
Aufmerksamkeit bekommen, natürlich.
Exakt. So, ne? Und hat ja auch ein Beispiel erklärt von, ich habe mir auch den Namen aufgeschrieben, oh Gott, da muss ich noch was anderes erzählen, ist auch super krass, von Marybeth Tanning, und die hat 8 Kinder umgebracht tatsächlich, wurde nur für ein Kind verurteilt, da konnte ihr das nur nachweisen. Und
eigene Kinder oder andere Kinder?
Eigene Kinder.
8 eigene Kinder. 8
eigene Kinder, die umgebracht. Und die wurde auch von ihrem Vater quasi ihr Emotionen abtrainiert. Die Geheule wurde in den Schrank gesperrt, bis sie halt aufgehört hat. Also viele dieser Leute haben natürlich eine Geschichte. Also die Lisa Bendicke hat das jetzt mal ganz gut. Das ist immer schon in der Sache der Gene, aber auch der Umweltfaktoren. Und beide müssen zusammenkommen. Ne? So, und und dann hat die irgendwann, ist tatsächlich ihr Kind gestorben, ihr erstes Kind ist wirklich gestorben, und dann war sie so, oh, ich bekomme Aufmerksamkeit dafür. Mitgefühl, alles, was ich immer wollte. Und dann hat sie sukzessive die anderen Kinder umgebracht, erstickt.
Das muss doch Leuten aufgefallen sein, wenn auf einmal alle ihre Kinder nach und nach sterben.
Dann hatte ich vergessen, das ist schon ein bisschen her, dass das passiert ist. So, ne? Und jetzt kommt wieder die Wissenschaften, die Erkenntnisse in diese Rolle rein. Gab vorher eine andere Frau, die hat so mit G mit Nachnamen, egal, auf jeden Fall, die hat auch Kinder umgebracht. Und da hat tatsächlich irgendein Arzt damals gesagt, das war vor über 50 oder 70 Jahren, oh, das könnte so ein Todesgen sein.
Ah.
Ne? Okay. Dass quasi die Kinder, also dass diese Frau so ein Todesgen in Anführungszeichen in sich trägt, und jedes Mal, wenn die Kinder gebärt sterben, die hat einen natürlichen Todes. Und wenn so ein Arzt oder so eine Annahme in der Medizin ist, dass das existiert, denkt man vielleicht, oh, diese andere Frau hat das auch, die arme Frau. Ne? Und dann darf man auch nicht vergessen, Frauen, ne? Hausfrauen, Mütter, fürsorglich. Also bist
du jemand, wird Leuten ja auch nicht unterstellt. Also Frauen wird das ja auch nicht
genau, unterstellt. Richtig. Genau, ja. Weil gleich davon ausgegangen wird, ja. Du liebst als Mutter dein Kind und du würdest das nicht umbringen. Niemals, ja. Und genau, weil diese Frau über diese beiden Persönlichkeitsstörungen stark ausgeprägt und irgendwann können sie das dann nachweisen. Natürlich, weil auch Polizisten skeptisch geworden sind und haben mal quasi Fasern in ihrem letzten Kind in dem Atemwegen gefunden, von dem Kissen. So, ne? Und dann haben die Polizisten, weil die immer wieder beteuert sind, die anderen sind am natürlichen Tod gestorben, der hat nie zugegeben, dass sie für alle Kinder verantwortlich waren, haben die Polizisten gesagt, naja, aber klären Sie doch mal, wie die anderen Kinder genau gestorben sind. Und sie hat gesagt, ja, wo soll ich denn das wissen? Die sahen doch auch alle gleich aus, ich kann mich doch nicht mal an die Namen erinnern. Ui. Ja, die hat wirklich diese Kinder als Objekte betrachtet und ich komme dahin. Und das finde ich auch, und, ne, also die, deswegen ist diese Störung auch so schlimm ausarten. Ja. Und ein Beispiel von Jennings hieß diese Frau mit Nachnamen, die war Cheerleaderin gewesen. Mhm. Es kam, die lebt auch noch, ist bei Fox News. Und die hat zum Beispiel diese histrionische Persönlichkeitsstörung ganz auf die Spitze getrieben. Mhm. Cheerleader, wenn er bejubelt, ne? Schön, hübsch, weiß, weiß ich nicht so. Und dann hat er aber zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, because da waren ja noch andere Cheerleader. Mhm. Und dann hat sie sich impfen lassen und hat nach dieser Impfung eine ganz seltene Krankheit entwickelt. Und zwar konnte die nicht mehr normal nach vorne laufen, sondern wenn sie nach vorne gelaufen hat, hat sie wie Spastiken gekriegt. Ne? Also wenn dann quasi eine Muskeln verkrampfen und konnte nicht mehr normal sprechen. Aber jetzt kommt's. Rückwärts laufen ging. Ja, es ist kein Witz. Und schnell vorwärts auch. Also wenn sie gerannt ist, das ist super nett. Ja, das ist super nett von der Krankheit, weil die hat gern gejoggt, dass die Krankheit das berücksichtigt hat. Und alle Mediziner haben mir gesagt, das ist Quatsch. Das ist Bullshit. Es gibt kein Krankheitsbild. Ja, es kann nicht von dieser Impfung kommen. So, jetzt hat diese Frau aber sich in Impfforen, ne, quasi von den krassen Impfgegnern Rückhalt gesichert und kam dann in die Nachrichten. Wirklich, man kann das googeln. Jennings, Fox News, Cheerleader, einfach googeln, dann müsste das kommen. Und
das muss ich mir aufschreiben, das ist ja crazy.
Das ist super crazy. Und hat natürlich Aufmerksamkeit bekommen durch die Medien und Interviews. Dann waren die bei einem Charity Run und die haben die rückwärts an die Startlinie geführt, weil das ja für sie okay war. Rückwärts zu laufen.
Ach, du Scheiße.
Und das ist kein Witz. Ich habe mir wirklich das Video gestern angeguckt und total absurd. Und dann, ist ein Medienrummel wie bei allen, vor allem bei den Amis so abgeäppt, weil es gab ja noch andere Sachen, womit man sich beschäftigen musste. Und dann haben wir die beobachtet, heimlich, ne? In einem längeren Zeitraum.
Ob sie wirklich nicht gerade auslaufen kann,
ja, ohne Spaß. Ja, und natürlich, die ist ganz normal einkaufen gegangen, halt ganz normal, ne? Und dann, jetzt kommt's aber, die haben die damit konfrontiert dann. Und der Reporter war so, hallo, Frau Jennings, wir haben sie ein bisschen angeguckt. Und
dann hat sie auf einmal losgespastet.
Ja, pass auf, tatsächlich eine sehr, sehr clevere Sache.
Okay.
Wirklich, das hat mich auch sehr überrascht. Anstelle vielleicht ist das einzugestehen oder selbstreflektiert zu sein oder zu sagen, ich beantworte keine Fragen, hat sie auf einmal mit einem Reporter in einem Akzent gesprochen, der in diesem Bundesstaat überhaupt nicht üblich ist. Und hat während des Gesprächs permanent Akzente gewechselt, die ganze Zeit. Und als der Reporter die darauf angesprochen hat, hat sie gesagt, ja, ja, das ist, weil sich jetzt meine Erkrankung quasi auf das Sprachzentrum verlagert hat. Und ich jetzt auf einmal alle Akzente durcheinander spreche. Und das ist so krass. Sie hat es bis auch nicht zugegeben, sich nicht eingestanden. Und das ist eine krasse Ausprägung von dieser histrionischen Persönlichkeitsstörung, die entwickelt hat. Also dieser Vortrag war auch wirklich hochinteressant gewesen. Ich habe heute auch wieder gedacht, vielleicht Psychologie ist, finde ich auch ein ultra interessantes Feld. Denke trotzdem, Rechtswissenschaften wäre ich fürs Studium besser aufgehoben. Aber nichtsdestotrotz ist das sehr, sehr, sehr spannend. Und wir haben dann auch mit, ohne jetzt darauf näher einzugehen, auch nochmal den Fall von der den Film Monster betitelt worden, nämlich Alice Brown verkörpert. Und diese Lebensgeschichte ist so krass wirklich von ihr und so hart. Die war mit 12, war die Gelegenheitsprostituierte. Ja. Ne, muss ich mir vorstellen. Ja, ja. Also ne, und das ist halt wirklich so interessant, wirklich das nachzuvollziehen. Lüder Bendige, muss ich sagen, sagt das auch wieder hier ganz gut. Das ist keine Entschuldigung, es ist aber eine Erklärung und vor allem wichtig für die Prävention, damit das man früher erkennt und nicht passiert und einschreiten kann. Aber auf jeden Fall finde ich das krass, weil Psychopathen oder Psychopathinnen haben meistens immer drei Sachen. Die haben kein Mitgefühl, die empfinden keine Schuld und haben keine Angst. Und das stelle ich mir selber vor, krass, wie wäre das Leben, wenn du das nicht hättest?
Total abgedreht. Es gibt ja gerade irgendwie diese neue Serie irgendwie auf Instagram.
Hey Instagram, mach mal eine Serie.
Auf Instagram, auf Netflix, hier Locke and Key.
Ja.
Genau, ich habe die geguckt Und nur in Bezug irgendwie auf dieses Angstding, weil, hast du die gesehen?
Nee, ich weiß aber, dass es Comics gibt und ich habe gehört, dass die Comics tatsächlich besser sein sollen.
Ich fand es auch nicht so geil, die Serie tatsächlich. Spoiler Alert, auf jeden Fall könnt ihr ja irgendwie mit diesen Keys quasi ja alle möglichen Sachen irgendwie öffnen und die können halt quasi auch ihren eigenen Geist, ihr eigenes Gehirn öffnen. Quasi okay. So, ne? Und dann geht die halt da rein, also die eine von den Kindern da, von den Kids, geht halt da rein, Jugendliche ist die ja, und dann trifft die dort irgendwie so ein super stranges Wesen irgendwie und das ist halt sie. So. Und das ist ihre Angst und es ist halt einfach super Psycho-Vieh irgendwie einfach nur. Und dann an einem Tag quasi beschließt sie halt wieder einfach da reinzugehen, so unabhängig irgendwie von ihren Brüdern und so, geht da rein und zerrt ihre Angst aus ihrem Gehirn quasi raus und vergräbt die halt irgendwo im Garten, so, ne?
Okay, klar.
Also schlägt die quasi irgendwie nieder und vergräbt die im Garten. Und damit quasi hat sie die Angst, also hat sie keine Angst mehr, weil sie die Angst aus sich rausgeholt hat, so. Und wo ich dann auch so dachte, das ist, fand ich ein krasses Bild.
Ja, ist ein gutes Bild, aber
so
auch, ja.
Und dann natürlich irgendwie so, dann auf einmal hat die sich halt natürlich im Wesen total verändert. So, ne? Keine Angst mehr, irgendwie so diesen einen Typen, den sie süß findet, anzusprechen, weißt du? Aber dann eben auch so komplett irre, also komplett bescheuertes Verhalten einfach, wo Leute gesagt haben, Angst, also Angst ist ja auch wichtig für dich. Angst beschützt dich ja auch, so, ne? Und das hatte sie auf einmal alles nicht mehr. So hat dann irgendwie, ist dann irgendwie, wie gesagt, alles Spoiler, ne? Wer das sehen will, hört gerade nicht hin. So, ne? Und dann gehen die irgendwie in diese eine Bucht, so, ne? Wo irgendwann, wo, wenn die Ebbe ist, alles cool, so. Aber wenn das Wasser kommt, so. Und dann hat die quasi alle ihre Kumpels irgendwie da reingeschleppt, irgendwie, weil die so einen Film drehen wollten. Und die sind da fast alle draufgegangen.
Okay,
so, ne? Aber für sie war halt so, who cares? So, ne? Weil ich habe ja keine Angst davor, dass mir was passieren kann. Und deswegen, das ist, also, ich finde das Gefühl, Angst ist eigentlich eins der interessantesten Gefühle irgendwie, finde ich, wenn man mal darüber nachdenkt. Weil Angst sowas von Lebens ist, lebenserhaltend, es bestimmt unser Leben so extrem. Und klar muss man auch gucken, irrationale Ängste irgendwie, die viele Menschen irgendwie, also jeder Mensch hat irrationale Ängste auch so, ne? Und was sind irgendwie Ängste, die dich wirklich schützen? Was sind Ängste, die dich aber eigentlich einschränken? Mhm. Es ist vielleicht, welche Ängste sind halt gut, welche sind nicht gut? Und das ist wirklich, also ich würde, glaube ich, eher mal mich mehr mit dem Thema auch so generell beschäftigen. Weil ich glaube auch in vielen Persönlichkeitsstörungen, vielen, was unsere Psyche ausmacht, sich vieles um Ängste dreht. Eigentlich alles um Ängste dreht, so. Immer. Angst, verlassen zu werden, Angst, verletzt zu werden, Angst, bla bla bla. So.
Natürlich, und wenn dann noch, wie zum Beispiel Angst vor verlassen werden, auch wieder noch andere Störungen hinzukommen, wie zum Beispiel diese Borderline-Störung oder auch nochmal Narzissmus etc., wenn wir bei Jeffrey Dahmer, der junge Männer umgebracht hat, weil er so Angst vor verlassen, verlassen werden hatte. Also die, und je mehr man das auch immer hört und sich beschäftigt damit, denke ich, also jeder hat natürlich, es gibt ja wirklich Störungen und es gibt Züge.
Richtig.
Ne? Und, und Züge von etwas, es gibt viele Menschen, die sind Narzissten oder sind Histroniker. Ich kenne auch einige, die tatsächlich diese Merkmale aufweisen. Das
würde ich auch sagen,
Aber natürlich ist wichtig der Grad der Ausprägung. Absolut, und man selber weiß sicherlich auch einige negative Dinge oder andere Dinge, auch wenn man sagt, das wäre jetzt, hätte ich das stärker ausgeprägt, könnte das zum Problem für mich werden.
Ja, genau.
Und was ich auch nochmal wichtig gesagt habe, war auch so, dass Wichtige ist, bei einem Zug oder etc., man kann ja natürlich mehr damit arbeiten und auch dagegen arbeiten, aber wenn man wirklich diese Störung hat, dann können die Leute nicht mehr anders handeln. Also das ist tatsächlich dann so und oder sehen das dann auch nicht so, ne? Und als letztes auch so diese manipulativen Verhalten, was nämlich alle Psychopathinnen und so Psychopathinnen an den Tag legen. Eine andere Psychopathin, die hat auf ihre Kinder geschossen, weil sie umbringen wollte, weil sie Platz für einen neuen Partner machen wollte. Und der Verteidiger, der sie vertreten hat, hat das dann sogar vor Gericht angesprochen, weil das zu krass war. Sie hat einen Ordner mitgebracht und in diesen Ordner waren alle Menschen drin, mit denen sie so überhaupt Kontakt hatte. Und da stand zu jedem, wie man mit denen umzugehen hat und wo die Schwachstellen sind. So, und dann war eine ältere Frau, bei der kam sie oft unter, wenn sie Stress hatte mit ihrem Mann. Und die war ganz nett, die Frau hat ihr geholfen, super lieb, aber ihr eigener Mann hat sich auch mal umhangen, so, ne, suizidal. Und die hat ihn auch noch gefunden, also die hatte quasi ein schweres Trauma auch davon. Ja. Und dann hat sie gesagt, damit sie diese Frau für sie aussagt, soll der Anwalt zu ihr sagen, dass quasi, wenn sie das nicht macht, die Angeklagte sich umbringt, genau wie ihr Mann. Und und das ist aber, wenn du psychopathisch bist,
natürlich.
Darfst, also gibt es das für dich, es gibt keine Skrupel.
Das gibt's nicht.
Es gibt keine Schuld und es gibt kein, wir würden sagen, scheiße, das kann man doch nicht.
Ja,
aber das ist so eine logische Konsequenz und ich denke immer so, wäre ich, also wahrscheinlich ist man das nicht, aber wäre ich von mir selber erschrocken. Weil dieses wirklich krasse Handeln, man möchte, also ich bin froh, dass ich zumindest sage, nee, das würde ich nicht machen, ich erkenne, dass es moralisch nicht gut ist, sowas zu machen. Aber wenn du halt selber in der Haut steckst, findest du das ja nicht so. Du findest es ja als richtig.
Ja. Das ist auch so krass. Es gibt ja diesen, kennst du das, diese 11 Persönlichkeiten-Test oder so, ne? Diesen, es ist so ein Persönlichkeitstest quasi, ne, wo es dann diese, wo es die Abkürzung gibt, ENTJ und bla bla bla. Okay. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Ich glaube, es sind 11 Persönlichkeiten oder, nee, 16. 16 Persönlichkeiten. Und das basiert halt auch auf irgendwie so einer Theorie oder bla, ne? Wo es ja eben auch so darum geht, so, was bist du eher so für ein Typ, ne? Und ich habe den Test gemacht, ich habe den sogar zweimal gemacht, also einmal irgendwie jetzt vor einem halben Jahr nochmal, dachte ich so, mal gucken, kommt immer noch das Gleiche raus. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Abkürzung war irgendwie von dem, was bei mir rauskam, aber klingt halt auch erstmal irgendwie beängstigend, weil irgendwie der Titel quasi davon ist irgendwie, ich glaube, so die Diktatorin, so in der Art und Weise. Ich dachte so, okay, crazy. Und dann scheint irgendwie, dass irgendwie auch nur so 5-10% oder so der Menschheit sind dieser Persönlichkeitstyp. Und dann liest du das und das sind ja immer so positive Eigenschaften, negative Eigenschaften. So, ich dachte so, alles, was ich hier lese, klingt eher negativ. So. Und fand das irgendwie sehr faszinierend und hab bei manchen Sachen gedacht, okay, ich finde das jetzt nicht so krass. Und bei anderen Sachen dachte ich so, ja, okay, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, trifft es schon so ein bisschen zu, ne? Und wo es halt schon viel auch so darum ging, irgendwie so von wegen, ja, du bist halt irgendwie jemand, der Menschen voll begeistern kann und so und deine Persönlichkeit ist irgendwie bunt und toll und bla. Und du weißt auch, dass das so ist und deswegen manipulierst du manchmal quasi Menschen auch dahin, irgendwie das so zu tun, irgendwie wie du Dinge gerne möchtest, so, ne? Und du kannst Leute schnell begeistern, aber manchmal haben Leute auch Angst vor dir und machen Dinge deswegen, weil sie eigentlich Angst vor dir haben, so, ne? Und ich dachte so, ja, okay, das finde ich, das klingt jetzt alles ganz schön böse. Und dann dachte ich so, na, aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, mir fällt das auch schon auf, ne? Und wo ich so denke, klar, Züge sind halt auch so Sachen, aber wenn man das selber für sich auch weiß und irgendwie guckt so, ja, ich weiß zum Beispiel, für mich musste ich ganz oft ans Derby auch denken, wo ich so dachte, die Fähigkeit irgendwie, dass Leute mir halt zugehört haben, während sie anderen vielleicht nicht so zugehört haben, wenn die was gesagt haben, dass sie irgendwie, dass ja auch das eine Zeit lang so war, dass Leute so auf meine Stimme so konditioniert waren irgendwie auch, ne? Das sind so Dinge, das fiel mir leicht, während das für andere schwer war, die dann eher so waren, oh ja, wenn ich irgendwie was sage oder so, dann hört mir keiner zu.
Ja, ja.
So,
ja.
Ne? Und das ist halt, was Leute sagen oft so, ah, du hast eine schöne Stimme, die hört man gerne zu. Weißt du, und das sind so Dinge, die Leute auch immer wieder so sagen, ne? Was ja dann auch in dir so, ah, Leute hören mir gerne zu, ach, Leute finden gut, was ich sage und, oh, ich bin irgendwie so, ich kann die Dinge gut rüberbringen und so, ne? Und ich glaube, das ist halt, wo ich glaube, alle haben irgendwie so eine Veranlagung irgendwie für Dinge, aber klar, das ist halt eine Sache, was du für eine Veranlagung hast, und das andere ist irgendwie, ob du halt irgendwie ein Psychopath bist. So,
ja,
ne?
Ja, genau.
Wo ich halt
genau.
glaube, das ist halt das. Und gerade ich habe auch schon mal relativ viel mich beschäftigt mit Psychopathen, jetzt nicht Psychopathinnen. Und ja, eben auch so dieses Ding ist von wegen Menschen, die halt gerade Männer, ne, wo es ja häufiger so ist, die dann auch irgendwie in Spitzenpositionen oder so sind, ja, ne? Irgendwelche Chefs oder so, ne? Die halt auch ja oft total, wie sagt man, sehr charismatische Menschen sind, ne? Wo Menschen ja denen erstmal gerne auch folgen, so in dem. Und dann aber, wenn es halt drauf ankommt, so halt total skrupellos sind und du denkst so, oh, das hätte ich jetzt nie erwartet oder so, ne? Weil der ist doch so nett, ist doch so charismatisch und so, hm? Und dann aber ist so ohne Skrupel irgendwie so Messer in den Rücken. So.
Aber danach hast du natürlich wieder, ne, dieses manipulative Verhalten, ne? Also was bei Psychopathen, auch Psychopathinnen immer ausgeprägt ist. Andere Menschen ausnutzen und, und überlegen, was man für einen Vorteil hätte. Wenn man eben keinen Vorteil mehr hat, dann sind die wertlos, nutzlos, was auch immer. Und ich, klar, wenn man sich selber so anguckt, man hat schon Persönlichkeitszüge, natürlich, die man nicht mag und die sich auch da einordnen lassen. Und das ist auch alles so komplex. Ich finde das furchtbar interessant.
Ja.
Wir haben uns heute vorgenommen, nicht ganz so lange zu reden. Deswegen noch das letzte Thema, was auch heute meine, gleich die Thematik, die Frage mit abhandle.
Ah, ja.
Und zwar, weiß nicht, ob du es schon geschaut hast, auf Netflix trendet gerade in Deutschland die Serie Love is Blind.
Nee, hab ich nicht gesehen.
So, und bei Love is Blind ist das Konzept, dass sich Leute quasi, ne, so Singles, Männer und Frauen, kennenlernen, aber nur durch eine Wand. Also die kommen wirklich in so kleine Mini-Wohnungen oder Kapseln.
Aha.
Und dann muss ich so vorstellen, eine Reihe, ne, ist quasi links, eine Reihe rechts und dann gehen die rein und sehen sich quasi durch so eine verschwommene Pupu-Kristallwand. Und die hören nur die Stimme und sehen nur die Schemen, aber sehen sich nicht wirklich.
Ja.
Und dann sollen die quasi entscheiden, also sich halt daten und dann entscheiden, ob sie denjenigen Antrag machen.
Ein Antrag?
Ja. Und nur dann, wenn du denjenigen Antrag machst, aufgrund dessen, dass du ihn nicht gesehen hast, dann siehst du den anderen auch. So. Und dann geht es quasi weiter, dass danach haben die so Flitterwochen und dann danach ziehen die zusammen in so einen Wohnkomplex. Und dann ist, glaube ich, in 30 oder 40 Tagen, also wirklich geringer Zeitraum, ist dann die Hochzeit tatsächlich. Und da kannst du dich quasi mal im Final entscheiden, ob du dann Ja oder Nein sagst. Und es ist tatsächlich keine Witzhochzeit. Also wie ich das verstanden habe, bist du dann auch wirklich verheiratet. Und mich würde erstmal interessieren, ob du an so einem Ding, also teilnehmen würdest. So, ich sag, also diese Reise, die ging nach Mexiko, Cancun, das war sehr schön.
Doch. Ja, und du musst eine Person heiraten, die du nicht kennst.
Ja, das kannst du am Ende nochmal Nein sagen. Oder ob du zum Beispiel dieses Konzept total kacke fändest oder nicht. Danach sage ich mal meine Meinung dazu, weil ich natürlich jetzt die Serie schon gesehen habe, natürlich im Vorteil dadurch.
Ja, also ich meine, ich würde es auf jeden Fall niemals machen, so. Dating ist jetzt sowieso generell nicht so meine Stärke, würde ich jetzt mal so sagen. Aber nee, ich finde natürlich irgendwie, klar, erstmal die Idee davon, irgendwie jemanden kennenzulernen, ohne die Person zu sehen. So. Unabhängig irgendwie von so Oberflächlichkeiten irgendwie wie Aussehen. So, ich meine, es gibt noch andere Oberflächlichkeiten, aber eine davon so. Finde ich jetzt nicht komplett absurd oder so, ne? Aber nee, machen würde ich das nicht. Ich finde das ein bisschen irre. Also selbst wenn ich die Person sehen würde, würde ich nicht eine Person nach 30 Tagen heiraten. Also unabhängig davon.
Ja. Aber könntest du auch jemals für dich vorstellen, dass du dich wirklich nur in eine Person verliebst, aufgrund der inneren Werte, von denen man ja immer spricht?
Naja, aber die inneren Werte, die weiß ich ja nicht nach 30 Tagen.
Nee, das stimmt.
Also,
das stimmt.
So insgesamt, aber wenn ich eine Person jetzt, stell mal vor, ich hätte jetzt irgendwie Briefkontakt zum Beispiel mit jemandem.
Ja, ne? Genau.
Oder sowas. Oder du telefonierst ja. Oder irgendwas. Du hast dich nie gesehen. So, du hast nur darüber Kontakt.
Über so eine lange Zeit.
Über längere Zeit, ja. So. Dann, es ist schwierig, weil ich natürlich in der Situation noch nie war. Mhm. So, und ich will halt auch nicht, dass Dinge zu idealistisch klingen. Mhm. Weil ich auf der einen Seite denke so, klar denke ich, kann man sich in Charakter verlieben. Und ich könnte bestimmt irgendwie Gefühle für eine Person entwickeln, ohne dass ich die je gesehen habe. Das glaube ich schon. Aber ich glaube auch, dass Aussehen halt auch nicht gar keine Rolle spielt. So. Und deswegen ist es schwierig zu sagen. Ich würde mir wünschen, dass es so wäre.
Mhm. Ja.
Ob es wirklich in der Realität so wäre, weiß ich nicht. So würde ich sagen.
Also das ist, ich habe es durchgebinged quasi so und es ist was Gutes für so nebenbei gucken.
Schreib es mir auf.
Ja, Love is Blind. Und hat aber natürlich auch, steht hoch in der Kritik, weil das alles im Durchschnitt quasi so relativ attraktive Leute sind. Ne? Ah. Also die haben ja jetzt wo es wirklich krass wäre oder krasser wäre oder was weiß ich nicht. Also deswegen ist es schon ein bisschen eine Farce.
Mhm.
Und dann ist es aber ganz interessant, auch aus psychologischer Sicht, weil was nämlich passiert, also erstmal kann ich nach dieser Sendung keine Liebesbekundung mehr hören.
Mhm.
Wenn du jemand Beziehungen nicht schmackhaft machen möchtest, dann sollte man diese Sendung angucken. Und emotional connection, oh, auf jeden Fall, was aber passiert, ist so ein, was ich Jugendferienlager-Effekt nenne.
Ja.
Und zwar, du bist in einer gewissen Situation ausgesetzt und dann schaltet, das ist ganz interessant, das Gehirn um, ich habe jetzt nur die und die Auswahlmöglichkeiten, ne? Und selbst wenn, was wie ein Jugendferienlager so ist, du einen Thorsten nicht so gut findest, ne, weil er eigentlich einen Tobias mehr mag, aber irgendwie hängt der Thorsten mit dir da rum oder ist auf deinen Gang oder was weiß ich nicht, fängst du an, den Thorsten gut zu finden. Und das ist auch so ein bisschen bei dieser Love is Blind Sache. Du denkst dann, okay, man hebt sich nicht mehr die Option auf, ich könnte jetzt ja gar niemand gut finden, sondern das Gehirn suggeriert sich schon so, okay, wir finden ihn jetzt nicht schlecht und dann projiziert man ganz viel auf dem, ganz viel auf die Gefühle und es ist wirklich irre, wie die Leute nach mehreren wenigen Tagen wirklich schon sehen, oh, ich habe noch niemals so krass tiefe Gespräche, wo ich denke, poor guys, und bla, und dann sich wirklich auch ihre Liebe gestehen. Und ich will denen das nicht absprechen, dass in dem Moment das auch ihr ehrliches Empfinden ist. Ja, ja. Ne? Die weinen dann auch und so, also das wirkt auch wirklich nicht gestellt, weil ich glaube, dass das so eine ganz krasse psychologische Situation ist, die entsteht. Deswegen sollte man das aus diesem Aspekt alleine schon gucken.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde daran teilnehmen, weil ich finde das interessant. Ich bin für mich selber. Ich finde das interessant, wie ich darauf reagieren würde, weil ich glaube, ich würde auch in diese Falle tappen.
Ja, wahrscheinlich.
Außerdem kann ich danach eine Woche in die Flitterwoche. In ein sehr schönes Ressort. Und was da dann tatsächlich passiert ist, ist auch, dass, die Leute, also ich sag mal so, die Leute, die danach direkt miteinander bumsen wollten, hatten schon mal eine gute Voraussetzung. Ne? Weil natürlich dann auch versucht haben, diese körperliche Nähe oder sich tatsächlich attraktiv, also wirklich hingezogen gefühlt haben zueinander.
Ja.
Da gab es aber auch Leute, die natürlich waren so, ja, es hat super in diesen Pots, wie die auch genannt werden, dann diese Kabinen funktioniert, aber dann, ja, wir warten noch mal mit dem Sex, weil diese tiefe emotionale Bindung, ne, muss ja noch aufgebaut. Bullshit!
Ja,
Bullshit, so, ne? Hat es dann auf euch wirklich nicht geklappt, natürlich, ne? Und diese Erwartung dann und dieses Oberflächlich war schon da, ne? Ja. Natürlich, was du auch meinst, man kann diese paar Tage auch nicht ersetzen mit jemandem, der alles durchlebt hat. Und ich bin aber total erschrocken, wie schnell die Leute wieder tendieren zu sagen, ich liebe dich, du du komplementierst mich, ja. Du verkomplettierst mich, ja, egal, auf, ne, so, und die Ehe ist das heilige Sakrileg, der heilige Gral, das ist wirklich irre, und allein aus diesem Aspekt ist das total interessant, wirklich das anzugucken, wie diese Leute da agieren, und es fand Spoiler, es gibt tatsächlich ein paar Happy Ends dabei, was ich nicht gedacht hätte, aber diesen Leuten glaube ich das auch wirklich. Mich würde jetzt mal interessieren, ob die jetzt noch zusammen sind. Ja. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde bis zum Trauertag gehen, aber ich würde niemand das Ja-Wort da sagen. Ne? Aber ich finde das mal interessant. Es ist auf jeden Fall Love is Blind.
Ja, ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Also, das klingt spannend.
Kann man nur diesen Aspekt wirklich gucken, und das ist halt irre, weil dieser Jugendferienlager-Effekt da, finde ich, in vollem Maße eintritt. Ja. So. Und vielleicht ist es auch evolutionsmäßig bedingt, weil unser Gehirn natürlich immer auf Fortpflanzung ja suggeriert wird oder ausgerichtet ist. Ne? Mhm. So, und wenn wir, auf, vielleicht denken unser Gehirn dann, ja, Corona hat mehr zugeschlagen. Wir sind jetzt hier.
Bumsen.
Richtig, wir sind in einer postapokalyptischen Situation. Muss jetzt einen Toast nehmen, egal was passiert, aber der reicht jetzt auch um, ne? Also ich denke wirklich, dass man dazu dann halt neigt, ne? dieses innerliche Fortpflanzungstrieb da zu haben, dass was umschwenkt. Ne? Was ja nach wie vor immer noch meine Lieblingsromantikthese unterstützt, Hannibal Lecter, wir beginnen das zu begehren, was wir jeden Tag sehen, Clarice.
Ja.
Und Hannibal, so fucking true.
Ja, das stimmt auch, ja.
Okay, gut, dann sind wir langsam jetzt schon am Ende. Ich mach gleich mal weiter mit meinen Musikvorschlägen, weil ich habe nämlich auch Miss Americana jetzt gesehen. Mit Taylor Swift.
Ah, das war der, ja, der auch für, der auch hier nominiert war?
Nee, ich glaube, der ist nicht nominiert gewesen.
Gut.
Aber
Taylor Swift. Ach, Taylor Swift. Ach, Miss America, der...
Miss America, der, genau, der Dominationsfilm.
Ja, genau, den wollte ich auch noch gucken.
Der ist wirklich gut. Ich bin kein großer Taylor Swift-Fan gewesen und fand aber tatsächlich diese Dokumentation großartig, und ich finde ja dieses Behind-the-Scenes-Ding immer fantastisch. Also sobald ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin in einer Schattengesellschaft und kann zumindest in Ansätzen Dinge nachvollziehen, finde ich das immer ultra spannend. Deswegen sehr zu empfehlen, diese Taylor Swift-Doku. Auch diese ganz, ganz Skandal mit Kanye West damals, ne? Mhm. So. Und deswegen will ich auch zwei Songs von ihr auf der Liste setzen. Und zwar zum einen ein Song, The Man, genau, ich muss mal kurz aufschreiben, The Man, ne, der auch darum geht, was wäre, wenn ich denn ein Mann wäre, dann müsste ich, ne, ich hab's satt, so schnell zu laufen, die ganze Zeit so zu streben, aber Männer kriegen alles reingeballert, was ich gut finde. Ja. Und dann Look What You Made Me Do, was tatsächlich ein sehr guter Popsong ist, wie ich finde, und wo sie das Ansatz auch aufarbeitet, dass man, egal was für eine Persönlichkeit man in der Öffentlichkeit ist, nie genug ist für die Leute. Und immer, ne, welchen Typ man sich neu erfindet, die Leute immer wieder da sind, die, das war scheiße, das ist fake, das ist blöd, ja, ne? Und sich das sehr selbstironisch auch inszeniert.
Mhm. Ja, okay. Die zwei Songs, die ich ausgesucht habe, habe ich jetzt auch so ein bisschen irgendwie in Songs, die ich auch viel gehört habe in letzter Zeit. Wir haben es auch heute nicht so viel angesprochen, irgendwie die Situation mit Hanau, aber ich hatte ja ganz kurz irgendwie auch schon mal in der Insta-Story was dazu gesagt. Genau, das eine ist ein Song bei einer Berliner Band, die heißt Oi, O-Y, also wie der Anfang meines Namens. Gar nicht narzisstisch. Genau, der Song heißt Space Diaspora, und das ist, ist quasi ein Künstlerpaar. Ich glaube, dass die auch ein Paar sind. Die haben auch beim South by Southwest in den USA, wo wir gespielt haben, mit Jaguar haben die auch gespielt, und die haben wir da kennengelernt, und es sind zwei sehr, sehr nette Menschen, und sie ist quasi, sie so, der Kopf ist irgendwie eine schwarze junge Frau, und die sind super cool, und ihre Musik ist halt sehr otherworldly, würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
So, das ist, kann man sich einfach mal anhören, so. Ist ganz cool. Und der zweite Song ist, ich glaube, ich habe letztens schon mal den White Privilege 2 von Macklemore draufgesetzt. Mhm. Habe jetzt festgestellt, es gibt einen Song, der heißt White Privilege, einfach nur von Macklemore. Also Teil 1 quasi. Und da ich finde, dass das in der heutigen Zeit nicht selten genug erwähnt werden kann, ist der jetzt quasi auch noch mit drauf. Habt ihr beide.
So. Habt ihr beide. Ja, genau. Ich meine, wir können auch mit einer kurzen Minute über Hanau-Gedanken noch abschließen. Ja. So, weil das stimmt, das ist was Wichtiges, was passiert ist und was durch Corona verdrängt wurde.
Voll, absolut. Und ich glaube, also ich denke, da sind so viele Dinge irgendwie in diesem Thema. Und ich glaube, eigentlich ist für mich wichtig daran, sind eigentlich nur ein paar wenige Dinge. Das eine ist, dass ich glaube, ja, das ist eine Tragödie. Aber ich glaube, für sehr viele Menschen of Color in Deutschland war es keine Überraschung. So, also es ist nicht, dass solche Unglücke sind, wenn man sich auch die letzten allein Monate anguckt, was irgendwie passiert ist an rassistischen Übergriffen, Gewalttaten, Ähnlichem. Das ist ja nur ein Teil davon. So, überrascht das niemanden mehr. Ich glaube, was schlimm ist daran, ich meine, das ist auch schlimm, aber was halt schlimm mehr noch daran ist, ist die Tatsache irgendwie, wie halt die Mehrheitsgesellschaft mit diesem Thema umgeht. Und wie es halt einfach, ne, die Situation mit Karneval, dass irgendwie an keiner Stelle irgendwie sich gedacht wurde, so, hey, irgendwie wurden hier gerade irgendwie Menschen umgebracht, so, vielleicht sollte man mal auf ein paar Feierlichkeiten verzichten oder so. Keine Sportevents wurden abgesagt, nichts wurde eigentlich getan. So, es gab mal eine Schweigeminute irgendwo und das war's, so. Und ne, Angela Merkel hat irgendwie gesagt, so, ja, ist traurig, so. Und das ist einfach zu wenig, so. Und ich glaube, dass, ja, ich hatte auch Diskussionen, sehr emotionale Emotionen, Diskussionen mit Menschen irgendwie auch darüber, dass Menschen auch ihre Solidarität bekundet haben und das ist irgendwie verschiedenste, auch Demos und bla, so gab's so, ne? Aber Tatsache ist so, dass diese Demos, das ist nett, aber das ist nicht ausreichend. So, das wird halt nicht verhindern, dass solche Dinge weiterhin passieren und dass sich weiterhin schwarze Menschen, People of Color in Deutschland nicht sicher fühlen. Mhm. Das war vor Hanau nicht so, das ist nach Hanau nicht so. Und ich glaube, was passieren muss, ist, dass Menschen anfangen, mehr Verantwortung zu übernehmen, auch für diese Gesellschaft und sie mehr sehen, dass es eben nicht für alle Menschen gleich hier ist und Dinge nicht herunterzuspielen. Dass wenn ich Dinge beobachte, die passieren und wenn das kleinere rassistische Übergriffe oder Beleidigungen oder irgendwas sind, dass ich nicht weghöre, dass ich nicht weggehe, dass ich die Leute nicht alleine lasse. Und das passiert mir zu wenig, weil in dem Zuge erst bin ich letzten Mittwoch zur Warschauer Straße gelaufen, ich musste zum Zahnarzt. Sehe ich dort wirklich 3 Oldschool-Glatzen, ewig nicht mehr gesehen in meinem Leben. Richtig, der eine hatte eine Boxernase, wo ich dachte, das ist jemand, der prügelt sich regelmäßig mit Menschen so. Haben einen schwarzen Mann dort eingekreist, zu dritt. So, es war offensichtlich, was das für eine Situation ist. 50 Menschen bestimmt sind mit mir irgendwie diesen Weg gelaufen. Alle sind vorbeigegangen. Ich bin stehen geblieben, hatte Angst um mein eigenes Leben, habe überlegt, was ich jetzt mache, ob ich die Bullen rufe, denen ich sowieso nicht vertraue, oder ob ich irgendwie was anderes tue, weil ich wollte mich nicht in die Situation bringen. Ich hatte Angst in der Situation, aber ich dachte, ich gehe nicht vorbei. Und ich höre noch, wie 2 Männer an mir vorbeilaufen und sagen, hier geht's gleich ab, hier kriegt gleich jemand auf die Fresse und gehen einfach weiter. Und das sind Situationen, das kann nicht sein. Weil das ist genau das, wo ich glaube, zu sagen, ach, gebt euch doch zufrieden, so viele Leute sind doch solidarisch mit euch, denke ich mir so, davon kann ich mir nichts kaufen. Und ich glaube, das ist das eigentlich, was People of Color eigentlich erwarten, ist, wenn wir irgendwie bei diesen großen Sachen, ja, die kann man vielleicht irgendwie in dem Sinne jetzt nicht direkt verhindern, aber wenn Menschen nicht mal bei diesen kleinsten Dingen ihre Solidarität, die sie dann in ihrer Demo vielleicht ausdrücken, wenn sie das nicht mehr in so einer Situation können, weil sie einfach weggucken, wenn sie weggucken, wenn ein schwarzer Mann irgendwie in Berlin irgendwie aus der U-Bahn geschmissen, aus der Straßenbahn geschmissen wird irgendwie, von der Fahrerin, von irgendwie 2 anderen weißen Männern irgendwie, weil sie sich irgendwie nicht wohl mit ihm gefühlt hat, wenn so eine Dinge immer noch tagtäglich passieren und da niemand was dagegen sagt, dann braucht mir auch keiner kommen mit, ja, aber wir waren bei der Demo und haben unsere Solidarität gezeigt. Das ist viel zu wenig.
Wie ist denn die Situation ausgegangen?
Die hat sich schnell aufgelöst dann aus irgendeinem Grund. Also ich weiß nicht genau, wieso. Also ich weiß nicht, ob irgendwie Bullen kamen oder irgendwas. Aber auf einmal sind die irgendwie alle auseinandergerannt. Ich war nur so, okay. Und dann konnte ich halt irgendwie gehen. Aber für mich, ich hatte auch Angst. Und das ist, was ich hätte mir gewünscht irgendwie, dass ich nicht als einzige Person, die selber eine Person of Color ist, da steht und nicht einfach wegguckt, während alle anderen einfach vorbeilaufen.
Ja. Aber dieses Phänomen ist ja leider nichts Neues und hat sich ja auch schon im Erstarken des Nationalsozialismus gezeigt. Und ich bin auch, und das ist ja das ist immer das, am Menschsein oder Menschen generell dieses Problem, solange es sie nicht direkt persönlich betrifft es sie nicht. Genau. Was eine totale Falschannahme ist. Und selbst wenn meine intrinsische Motivation nicht ist, People of Color zu schützen oder zu helfen, sollte meine intrinsische Motivation sein, dass es irgendwann auch mich treffen könnte. Genau. Ne? Also, was auch immer. Ne? Mhm. Natürlich bin ich dafür, dass das andere intrinsische Motivation ist, aber wenn es das nicht ist, sollte man zumindest über den Tellerrand gucken und denken, oh, vielleicht, ne, wenn eine Regierung oder wenn jemand Partei der AfD erstarkt, vielleicht betrifft es irgendwann mal mich wirklich direkt. Richtig. Und das will ich nicht. Oder meine Rechte und meine Freiheiten. Ja. Deswegen muss ich immer für die Rechte und Freiheiten von Leuten kämpfen, die es betrifft.
Eben, die Schwächsten trifft es zuerst, aber das heißt nicht, dass es die anderen nicht treffen
wird. Und das ist eine absolute Falschannahme. Und diese Annahme, ich lese auch jetzt gerade wieder 4 Mark, und der im Westen nichts Neues geschrieben hat und auch so in seinen Schriften. Und das Erschreckende ist, die wurden teilweise 1944, 1945 veröffentlicht und man könnte die kopieren und 1:1 auf heute wieder anwenden. Und auch dieses Erstarken der nationalen Kräfte, was er da betitelt hat, oder auch dann, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wie er quasi wirklich aufgeschrieben hat, wie man Nationalsozialismus sich dessen entledigen muss, damit überhaupt, das hat er damals gesagt, Deutschland überhaupt eine Chance hat, je wieder Leute angstfrei leben zu können. Muss ja. das an erster Stelle verschwinden. Ja. Das hat Remarque damals geschrieben und gesagt. Seine Schwester wurde im Übrigen 1943 von den Nazis mit einem Handbeil umgebracht. So, ne? Und das hat er in den 50er Jahren erfahren, weil er ist dann auch Exilliterat gewesen, musste ja auch fliehen. Und ein anderer Jude wurde übrigens erschossen, weil man ihn für Remarque gehalten hat, auch von Rechtsradikalen. Und diese Bewegungen, ne? Was in der Sprache auch viel ist, langfähiger Anführungszeichen geworden ist, wie sich diese Gesellschaft entwickelt, macht mir Angst. Und wenn ich dann von Leuten höre auch, die sagen, ja, Linksradikalismus macht mir mehr Angst als Rechtsradikalismus, müsste dann wirklich den Leuten sagen, aha, bist du ein Nazi oder bist du ein Auto? Wenn nein, brauchst du keine Angst vor Linksradikalismus. Dieses absurde Ängste, die sich da hochschaukeln. Ja. Und dasselbe, was damals, ne, ich wie gesagt, bin mittendrin im Hardcore-Lernen fürs Geschichtsabitur, die ne, quasi vom 30. Januar 1933 bis zum 2. August 1934, so lange hat nur Hitler gebraucht, dass er zum absoluten Oberbefehlshaber und Reichskanzler und Reichspräsident einer Union wurde und da die Maßnahmen ergriffen hat. Und wenn man ne, diese Judenverfolgung sich damit beschäftigt, klar kam er immer Stück für Stück mehr. Ne? Auf einmal mussten die Leute das kennzeichnen oder auf den Reisepässen etc. Und die Leute haben das geschehen lassen. Ja, also ich will damit einfach nur sagen, wir haben schon erlebt, wie das ist, wenn man einer Bevölkerungsgruppe auf einmal die Weltjudenverschwörung oder was unterstellt. Und die Leute haben da weggesehen. Und auch wenn die Leute gesagt haben, auch damals, wir hätten ja nicht uns vorstellen können, wie schlimm das wird.
Ja, genau. Und das ist genau der Punkt, weißt du? Ich habe einen Twitter-Post irgendwie gelesen vor schon ein paar Monaten, der das 100% trifft, meiner Meinung nach. Für jeden, der sich fragt, wie das 33 passieren konnte, der lebt gerade in der richtigen Zeit.
Ja.
So. Und das müssen Leute sich überlegen. Für viele, manche Sachen wirken wie Kleinigkeiten, das sind keine Kleinigkeiten. Nichts ist eine Kleinigkeit. Und wir sehen das alle. Gerade, wenn ich Hanau sehe, dann sehe ich, wie Menschen weggucken. Weil das bisschen, was passiert, das ist viel zu wenig. Und wer glaubt, dass das genug an Reaktionen ist? Und wenn ich höre Leute, die zu mir sagen, ja, aber nicht alle Leute sind deine Feinde, dann denke ich mir so, aber sie sind auch nicht Freunde genug.
Ja.
So. Und so ist es einfach. So, es reicht nicht. Es reicht nicht, auf eine Demo zu gehen. Das ist, wenn du dann im nächsten Moment irgendwie in der U-Bahn stehst und wegschaust, irgendwie, wenn Rassismus passiert. Das ist, das wird uns in die gleiche Scheißsituation bringen, davon bin ich sicher. Also davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, es ist jetzt die Zeit, irgendwie was zu unternehmen. Sie war es schon immer. Aber wenn es das jetzt nicht ist, dann haben wir verloren.
Ja,
dann haben wir einfach verloren.
Und diese Parallelen, die ich auch während des Lernens immer wieder ziehen muss, das Erstarken dieser völkisch-nationalen Kräfte, ja, muss man ja auch wirklich sagen. Ne? Und damals gab es die SA und die SS, jetzt gibt es die NSU. Also ne, das ist so, diese Parallelen, das ist wirklich, wirklich unheimlich.
Ja.
Und man darf Sachen, gegen die man eigentlich im Inneren widerstrebt, ja, oder Handlungen, die gemacht werden. Man darf das nicht unkommentiert und ungesagt lassen. Schweigen heißt in diesem Fall Zustimmung.
Richtig.
So, und dafür muss man sich auch unangenehmen Diskussionen auseinandersetzen und so. Aber wichtig ist es, Gesicht zu zeigen, um nicht das zu verlieren, was man eigentlich oder versucht hat, zumindest die Menschen sich zu erkämpfen, und zwar Grundrechte und Gleichheit, egal ob das natürlich nie so gegeben war in der Bestform, aber wir sind gerade nicht dabei, das auszuarbeiten, zu verbessern, sondern wir sind gerade dabei, das zu verlieren.
Richtig.
So, ne? Und wenn das passiert, verlieren das alle. Und nicht nur eine Personengruppe.
Richtig.
Ja, und das ist, glaube ich, diese ganz wichtige Sache. Und heute, also ich hatte immer das Gefühl, ich bin in der Zeit geboren, wo nichts so passiert. Und auf einmal passiert leider was sehr Schlimmes.
Ja,
sich entwickelt eine Gesellschaft zum Schlimmen. Und jetzt ist es ja wirklich tatsächlich an uns, an jeder einzelnen Person, dagegen zu steuern. So. Und nicht zu sagen, ja, das kann ja nie wieder so werden, weil wir haben ja daraus gelernt, offensichtlich nicht.
Richtig,
so.
Aber nicht.
Und alles und eine Diktatur funktioniert immer mit kleinen Veränderungen oder generell ein Gesellschaftssystem so um, ne, mit kleinen Dingen und die dann passieren und weiß ich nicht, wer. Es ist so absurd, dass das in Deutschland, also es ist so absurd, weil in den Geschichtsbüchern genau das so abgedruckt ist.
Ja.
So. Und viele, viele Menschen haben damals gesagt, es darf nie wieder passieren. Genau wie aber Leute dachten, der Zweite Weltkrieg kann nie wieder passieren, wie Leute gelernt haben und es doch passiert. Gut, mit diesen Gedanken entlassen wir euch jetzt in den Montag.
Genau.
Es ist total in Ordnung, sich auch mal mit banalen Dingen für sich selber zu beschäftigen.
Ja,
aber was wichtig ist, ist auch, dass man das andere nicht aus dem Augen verliert und in der richtigen Situation auch dann wirklich handelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Hedonisten sind wir alle in einer gewissen Form, ja, aber wir können das nur bleiben, wenn wir dafür kämpfen. Das klingt vielleicht blöd und so ein Ausschluss, aber damit es irgendwie uns selber auch gut geht, muss man auch was dafür tun und der Gesellschaft gut geht, und das ist wichtig, dass man das macht.
Ja.
So, panische Pudel.
Panische Pudel.
Das war die Sendung. Wir sind jetzt, denke ich, wieder regelmäßig on air. Ja. Ich bastel das nächste Mal ein Schild dafür. Und ich will nicht immer, das sag immer Sayonara. Ich weiß auch nicht, warum ich dann ins Japanische wieder
verfalle. Ja, also das ist ja, sagen wir einfach mal tschö mit Ö.
Tschö mit Ö, ja. Bye bye, Crocodile. See you later.
Alligator. Ja.